Und gestern kriegst du einen Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 204. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, für einen oder eine von uns ist es immer eine Blindverkostung. Das heißt, für einen oder eine von uns ist es immer eine Blindverkostung. Und du weißt sicher noch, was ich da letzte Woche mitgebracht habe.
Ja, das war sehr, sehr einprägsam. Und es war ein bisschen zu erwarten bei dir, muss ich ehrlich sagen.
Es war schon erwartbar, oder?
Zum einen erwartbar, zum anderen Nebbiolo macht sich schon bemerkbar, muss man sagen. Gut. Wir haben den Outside 2021 vom Alessandro Salvano im Glas gehabt, der seine Weine unter dem Label Drink Wines, Not Labels macht. Und das ist eigentlich ein Barolo, der war kein Barolo seit er.
War heute halt nicht,
illegal. Genau. Die Weingärten vom Alessandro sind so rund 50 Meter außerhalb vom Barolo-Gebiet. Und was genau es mit dieser Geschichte auf sich hat, das hört sich in Podcast-Folge Nummer 203, so wie es er gesagt, das ist schon richtig, richtig feiner Nebbiolo, auch wenn er nicht wie die anderen großen Piemonteser heißen darf.
Ganz genau so ist es. Und heute haben wir schon wieder die nächste Winzerfolge. Der liebe Thomas Niedermeyer aus dem schönen Südtirol hat es zu uns nach Wien geschafft. Danke, dass du da bist und mit uns im Studio aufnimmst.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank euch, dass ich da sein darf und dass wir zusammen diesen Podcast aufnehmen können. Und ja, ich denke, eine ganz andere, besondere Südtiroler Weinbaugeschichte.
Ja, ja, wir sind schon sehr, sehr gespannt.
Extrem. Wir haben jetzt auch noch nicht so viele Winzerinnen und Winzer aus Südtirol gehabt. A. Und B. sind die im Normalfall nicht bei uns in Wien.
Richtig.
Also so cool, dass du da bist bei uns tatsächlich.
Optimal eigentlich.
Yes. Und du hast einen Wein mitgenommen.
Richtig, du hast den schon was eingeschenkt.
Genau, ja, schon mal was Weißes eingeschenkt. Ich sag mal, urtypisch Südtiroler Klassik. Oder auch nicht.
Ja. Ich weiß nicht, ob du das glauben darfst.
Es hat auf jeden Fall ein sehr schönes Goldgelb.
Genau,
im
es
Glas.
Glänzt goldgelb, es ist klar unfiltriert.
Yes. Und die Nase ist richtig geil.
Boah.
Also, das ist richtig schön. Das zieht dich so eine.
In welche Richtung würde es euch hinführen?
Ja, also das Erste, was ich da spüre, ist schon mal so eine schöne Reduktion, die da drinnen ist. Dann hast du drunter, finde ich, so eine schon dichte gelbe Frucht.
Du hast insgesamt sehr viel Klarheit in dieser Nase, das schätze ich sehr. Ja. Du hast eine sehr, sehr klare, dichte Frucht darunter, meiner Meinung nach. Ganz kleines gelbfruchtige Gen für mich. Reduktion natürlich, das ist das allererste, was kippt. Ja. Und dann hast du aber trotzdem ein schönes, vegetabiles Thema, finde ich. So richtig schön, ein bisschen was Richtung Bohnenkraut.
Fast ja, so ein bisschen was Krautiges. Richtig schöne Würze auch. Also du hast auch immer so, finde ich, so ein paar so Ausreißer, die so ein bisschen in dieses fast Baking Spice reingängen.
Ja.
Ja, finde ich schon eine gute Beschreibung, weil das schon ein Wein, eine Sorte ist, die vor allem auf dieser Lage diese mediterrane kräutrige Würzigkeit
ja, voll.
Über
ja.
die verschiedenen Jahrgänge auch transportiert.
Mhm.
Aber es ist richtig schön. Und es ist, finde ich, extrem in sich extrem balanciert, die Nase, weil du hast nicht nur Reduktion, du hast einen feinen Touch-Reduktion drinnen. Du hast nicht nur die Frucht, sondern du hast einen feinen Touch von dieser Frucht drinnen und dann diese schöne Würze dazu. Also ich finde, das ist was, wo ich wahrscheinlich 100-mal reinriechen könnte und immer wieder ein bisschen was anders in die Höhe kommt.
Ja, das ist auch die Charakteristik unserer Weine, unserer Weinidee. Von der Anbau, aber auch Ausbauweise, wo wir einfach die Lebendigkeit im Glas spüren möchten und auch dementsprechend, sag mal, von Minute zu Minute der Wein sich im Glas weiterentwickelt.
Die Lebendigkeit habe ich am Gaumen schön.
Boah, schön.
Ui, habe ich jetzt gekickt. Ich trete unseren Winzer, es tut mir leid.
Aber ja,
auf jeden Fall
Lebendigkeit
am Gaumen, 100%. Es macht schon auf mit so einem schönen Schmelz, also das ist gleich mal überall ja. verteilt.
Schön gaumenfüllend.
Und dann bleibt es aber auf der filigranen Seite. Und es haut die dann nicht nieder, sondern das geht dann nach hinten richtig, richtig schön durch.
Ja. Mhm. Und ultra saftig, finde ich.
Extrem.
Also das ist totaler Soft. Das geht für mich so ein bisschen in Richtung so reife gelbe Birne so ein bisschen rein.
Mhm.
Gefällt mir sehr, sehr gut.
So ein bisschen was rein Glottiges fast dabei.
Ja.
Schön. Und die Würzigkeit bleibt. Das ist vegetabil, würziger, frische, bleibt hundertprozentig. Ich finde, du hast fast so diesen Anklang von was Rauchigen auch mit dabei, das ist spannend. So nach hinten raus dann.
Das stimmt, so ein bisschen was Rauchiges dazu. Eine super Säurestruktur. Auch da zeigt sich, finde ich, genau das, was wir in der Nase schon erwarten. Das ist ultimativ balanciert. Da ist nichts, was mir jetzt irgendwie wirklich komplett niederdruckt. Also du hast nicht jetzt nur Säure, du hast nicht nur Schmelz, sondern das ist wirklich ein total schönes Spielfeld da insgesamt, das sich einfach perfekt ineinander greift, finde ich. Und das ist unendlich lang.
Mhm,
also diese Würze gepaart war mit der Saftigkeit, die bleibt und bleibt und bleibt. Weil ich habe immer noch diesen saftigen Kern um Gaumen, während ich weiter rede und rede und rede. Das finde ich extrem schön. Geil.
Ja, das ist für mich natürlich sehr, etwas sehr Besonderes, wenn jemand die Weine verkostet, blind, nicht wissend, was drin ist, einfach mit diesem neutralen Zugang, wie es ja sein sollte.
Deswegen, also das machen wir jetzt quasi seit über 200 Folgen und es macht nach wie vor extrem viel Spaß, weil man einfach sehr, sehr unvoreingenommen dem Ganzen gegenübersteht. Ich meine, natürlich wissen wir jetzt, es sind deine Weine. Also ein bisschen, ein bisschen Einordnung ist vorhanden, aber gerade wenn wir eine Folge ohne Winzerin, ohne Winzer machen, ist es nur mehr Ärger, weil der Michi ja absolut keine Ahnung hat, was ich ihm für einen Wein hinstelle. Absolut gar keine Ahnung. Ja. Kann einfach reingehen und mal schauen, wie ist das für ihn, was findet er da drin und was nicht. Und manchmal ist es sehr, sehr ähnlich zu dem, was ich selber notiert habe von der letzten Verkostung. Und manchmal findet er dann Sachen, wo ich gar nicht drauf komme, einfach weil mein Stirn dann zu eng ist. Ne? Wenn es so ein bisschen diese, du weißt ganz genau, wer hat das gemacht, wann ist das und so weiter und so fort, was für Rebsorten.
Die Stilistik, die Idee, die Aromatik. Die
ja, Art. Exakt. Ja. Und manchmal kommen dann neue Sachen auf, wo ich mir denke, ja, 100%, absolut. Aber ich habe einfach nicht dran gedacht, ich bin einfach nicht so weit gekommen.
Voll, das ist total lustig, finde ich. Und deswegen finde ich, Blindverkosten ist einfach...
Absolut das Beste.
Absolut geil. Jetzt müssen wir natürlich überlegen, was das sein könnte. Einfach wird es nicht.
Nein, weil, und ich glaube, da spreche ich für uns beide, wir uns mit Piwi-Rebsorten weit nicht so gut auskennen, wie wir sollen könnten eigentlich.
Jetzt hast du das angesprochen, Piwi-Sorten, aber jetzt, wenn ihr den Wein ohne mir verkosten würdet, wirklich auch ohne meine Anwesenheit, nicht wissen, dass er von mir ist.
Dann würde ich nicht sofort an Piwi-Sorten denken.
Nein, natürlich nicht.
So, nein, und die Frage von mir wäre jetzt gewesen, wo auch von Gebiet, Region, Sorte, könnte man das hintun?
Mhm. Also ich finde, dieses Würzige zieht wie immer so ein bisschen in dieses Mediterrane ein.
Ja.
Aber gleichzeitig hast du halt diese unendliche Frische. Das heißt, das zieht mich schon in ein kühleres Gebiet und da hätte ich dann wahrscheinlich schon Schwierigkeiten.
Ja.
Da darf ich wahrscheinlich schon dastehen, wenn ich dann ohne jetzt irgendein Vorwissen kriege und mir schon überlegen, wie geht es denn das aus, dass es einerseits dieses mediterran Würzige hat und diese reife Frucht da drinnen und andererseits aber so eine schöne Freshness rundum da.
Ja, also ich glaube, ich würde jetzt da blind wahrscheinlich irgendwie kurz einmal in Richtung Kentes Chardonnay sein laufen, von dem, dass du dieses Gaumenfüllende hast und dann trotzdem eine schöne Struktur, schöne Säure. Das ist trotzdem nicht nur komplett Laserschwert, sondern das ist schon in sich mit ein bisschen Speck rundherum im positivsten Sinne. Dann trotzdem ultra fresh, also wahrscheinlich irgendwie so Jura geht sich aber dann trotzdem nicht aus, weil man dafür diese mediterrane Würze zu vordergründig ist. Aber so rein von dem Aufbau hätte ich wahrscheinlich blind Jura Chardonnay gesagt.
Oder vielleicht sogar Sauvignon, weil ich überlegt hätte, wo diese Würze herkommt und ob ich das beim Chardonnay irgendwie hinkriege, wo ich da hingehen könnte damit.
Ich glaube, ich war trotzdem eher auf Chardonnay gegangen dann am Schluss.
Aber Burgunder-Rebsorten war wahrscheinlich so der erste Gedanke auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, das trifft schon recht auf den Punkt da, wo die Sorte auch unter uns, sagen wir mal, Fachleuten oder auch von verschiedenen Verkostern, weil jeder sucht halt immer eine Orientierung.
Ja, sicher.
Und ist ja richtig so, wo die Sorte grundsätzlich hin positioniert, um da einen Kreis zu schaffen, ist das schon irgendwie in dem Zentrum der Burgundersorten so, ja.
Aber ich glaube, du musst auflösen.
Dann decken wir es auf.
Ja.
Deck's auf, Thomas.
Ja, also das ist jetzt ein Wein, eine Sorte, die wir seit über 20 Jahren verfolgen und auf verschiedensten Terroirs, Höhenlagen angebaut haben, um einfach die beste Lage zu finden, wo die Sorte selbst das Terroir in bester Form vermittelt. Und hier sprechen wir über die Rebsorte Bronner.
Bronner. Mhm.
Und Bronner 2019. Gewachsen auf einer Steillage, Terrassenlage, Südhang, sprich sehr mediterran, von der, vom Kleinklima dort, 450 Meter Meereshöhe. Mhm. Und das spezielle Bodenprofil ist einfach der Bodenaufbau Gneis Schiefer. Mhm. Ein graues, bräunliches, ja, sehr karg steiniges Bodenprofil. Und dort sind wir Richtung Meran, mhm, am Fuße der Texelgruppe. Und ja, wie gesagt, einfach eine sehr sonnenausgesetzte, sonnenzugeneigte Lage. Dementsprechend auch diese mediterrane Aromatik, wie er sie beschrieben hat, ist überhaupt nicht typisch für Brunner, mhm, aber sehr typisch für diese Lage. Mhm. Wir haben zwei weitere Lagen auf Kalk-Dolomit, kühlere Böden, schwere Böden in Eppan an der Weinstraße, direkt am Weingut, wo ich zu Hause bin. Und das ist ganz ein anderer Wein. Und hat mehr die Kühle, nochmals die, ich würde sagen, die frischere Richtung, frische Birne, frischer Apfel, Frucht, einfach die, mein Brander kann einfach sehr gut das Terroir vermitteln, mhm, und deshalb taugt uns diese Sorte auch so gut.
Jetzt werden viele Hörerinnen und Hörer sagen, Brander, was ist das überhaupt? Wie kann man diese Rebsorte ein bisschen erklären? Also Piwi, pilzwiderstandsfähige Rebsorte, wir werden dann eh noch im Detail darüber reden, dass im Endeffekt aus meiner Sicht, zumindest kennenlernt anderen, der sich so intensiv mit Piwis beschäftigt und so lange schon, wie ihr das macht.
Genau.
Was ich absolut faszinierend und genial finde, weil da sieht man halt dann, was man wirklich aus den Rebsorten machen kann. Aber was ist Brunner per se? Woher kommt das? Was ist das für eine Rebsorte? Wie ist das entstanden?
Ja, also heuer ist ja ein ganz besonderes Jahr, genau für Brunner, aber auch Solaris, eine weitere Hauptsorte von unserem Betrieb, weil die zwei Sorten heuer 50 Jahre feiern.
Mhm. Ah, doch schon.
Genau, freut mich auch sehr, dass wir heute hier sind, zu diesem Geburtstag.
Sehr schön.
Und ja, wir auch heuer verschiedene Vertikalverkostungen und Präsentationen gemacht haben und weiterhin machen, verschiedene Jahrgänge, um in die Tiefe zu gehen auch. Wie entwickelt sich eine Sorte? Heute ist 2019 hier, was der aktuelle Jahrgang auch ist. Ich bin jetzt nicht aus dem Archiv gezogen, sondern mein Schwerpunkt ist schon, den Weinen die Zeit zu geben, damit sie sich auch mit dieser Ruhe, Entspanntheit und Tiefgründigkeit zeigen, präsentieren. Und Brunner wie auch Solaris, diese Sorten kommen ursprünglich aus Deutschland, haben dort, wie würde man sagen, Deutschland, vor allem ein Weinbauinstitut im Breisgau, Freiburg, hat sich einfach seit den 50er Jahren den pilztoleranten, robusten Rebsorten verschrieben, wo sie einfach sehr viel ja, Selektionen, züchterische Arbeit geleistet hat und weiterhin leisten. Und dementsprechend haben sie halt auch sehr tolle Sorten rausgebracht. Und wir sind mit denen sehr eng in Verbindung, weil wir schon ja, sehr lange biologisch arbeiten. Und dementsprechend waren wir immer auf der Suche nach Besserem, sage ich mal so.
Mhm. Und das heißt, es sind dann im Endeffekt einfach verschiedene Kreuzungen oder wie entsteht das?
Ja, wenn ich da mal ein bisschen aushole, die züchterische Tätigkeit, ich sag mal, der Winzer, der Landwirt hat ja seit Jahrtausenden Selektion betrieben. Mhm. Und in diesen letzten 150 Jahren, seit vor allem diese Hautpilzerkrankheiten, Mehltau, echter Mehltau, falscher Mehltau, aber auch die Wurzelrebel aus den europäischen Weinbau wirklich verwüstet hat, sind halt seit 1870 ungefähr die ersten Pioniere mit natürlichen Kreuzungen gestartet, natürlichen Züchtungsprogrammen gestartet. Und dann erst nach der Nachkriegszeit hat es nochmals mehr Fokus in Bereich Qualität gegeben, wo früher halt vielleicht mehr die Mengenproduktion und das wirklich für die Grundversorgung Traum produziert worden wurde, ist heute mehr ein, ich will nicht sagen ein Luxusprodukt, aber es ist ein Genussprodukt, was wir trinken aus Spaß, aus Leidenschaft, ein Kulturgetränk, was uns verbindet, aber es sind andere Bedingungen heute als wie damals. Und weil wir Selbstzüchtung betreiben seit über 20 Jahren, und das ist mein Vater nach wie vor, eines der Projekte, das er noch recht eigenständig fortführt, kennen wir uns da natürlich gut aus. Und eigentlich ist das die natürlichste Form der Züchtung, der Weiterentwicklung von Rebsorten, wo das während der Rebblüte im Weinberg stattfindet. Mhm.
Wie funktioniert das?
Ja, also die Rebe ist eigentlich eine Pflanze, die eine Blüte hat, die selbstbefruchtend ist. Ist jetzt nicht wie Obstbäume, die Bienen, Insekten und so weiter brauchen, damit daraus eine Frucht heranwächst. Dadurch, dass die Blüten sehr männliche und weibliche Blütenorgane besitzen, findet normalerweise eine Selbstbefruchtung statt, wo einfach das durch den Wind passiert. Um natürlich gezielt eine Kreuzung zu machen, muss, bevor es zur Selbstbefruchtung kommt, natürlich verhindert werden, indem mittels Pinzette die Blütenpollen von einem Geschein entfernt werden und somit bleibt am Rebstock, wo die Traube bzw. Blütenstände stehen, nur die weiblichen Blütenorgane. Die Pollen werden weggezupft sozusagen und allesamt wird dann einfach mit einem Säckchen geschützt, damit nicht irgendwelche fremdherfliegende Pollen sich auf die Narbe, auf die Blüte setzen. Sprich, anders gesagt, in diesem Säckchen werden dann einfach die Blüten bzw. Pollen der gewünschten Vatersorte hineingegeben, verwirbelt und man macht einfach eine Befruchtung, wie es der Wind macht. Nur, dass ich in dem Moment als Züchter, dass der Mensch entscheidet, welche Eltern zusammenkommen. Und natürlich als Züchter hat man ein bestimmtes Züchtungsziel. In unserem Fall oder generell in der Züchtung von robusten Rebsorten, sogenannten Biwi-Rebsorten, ist natürlich das Züchtungsziel in erster Linie sehr widerstandsfähige, robuste Sorten zu haben, die natürlich hochqualitative Eigenschaften haben, auch für die Weinherstellung. Die Robustheit, die Resistenz kommt von Wildreben, die aus dem asiatischen, die aus dem amerikanischen Raum her stammen, die einfach von der Geschichte des Planetens, aus der Geschichte der Reben stammt, einfach Rebsorten, die sich über die Jahrmillionen angepasst haben, eine natürliche Widerstandskraft entwickelt haben. In der Natur funktioniert es halt so, entweder anpassen oder aussterben.
Richtig.
Und es gibt viele Sorten, die sich angepasst haben und dementsprechend auch hervorragend mit diesen Parasiten zusammenleben können. Da diese Sorten nie, wie würde man sagen, nie domestiziert worden sind, nie vom Menschen selektiert worden sind, sind sie einfach in wilder Natur stehen geblieben und sind dementsprechend auch nicht für die Weinproduktion oder als Kulturpflanze interessant gewesen. Sehr wohl heute von deren Genetik profitieren wir. Und durch das Zusammenführen einer Wildrebe und einer klassischen europäischen Sorte sind die Nachkommen, sprich wir sprechen hier die Samen, die aus den Trauben, aus den Beeren stammen, die haben halt dann die Genetik von den Eltern, wo einmal die europäische Genetik mitspielt und einmal diese der Wildsorten. Aber da gehen wir jetzt 150 Jahre zurück, sprich die Nachkommen waren dann, ich sage mal 50% noch wild, genetische Vielfalt der Wildrebe und 50% von der europäischen Kulturrebe. Durch die Mehrfachkreuzungen, weitere Züchtung wurde es immer mehr angepasst, beziehungsweise die Wildheit wurde mehr in den Hintergrund gerückt und die qualitativen Eigenschaften der Edelsorte der europäischen Weinrebe rückte in den Vordergrund und hielt die Resistenz der Wildrebe aber. Das heißt, heute Biwi-Rebsorten genetisch bzw. botanisch gesprochen sind Vitis vinifera, die europäische Kulturrebe. Sie ist zu 95-96% von der Genetik wie jede andere klassische Rebsorte zu beurteilen und ein paar wenige Prozent sind übrig geblieben von der Wildrebe, die sehr, sehr wichtig ist und ausschlaggebend für die Weine, für den Wein, den wir heute trinken und allen Biwi-Rebsorten, dass sie einfach den Bedürfnisse standhalten, die wir heute brauchen.
Das heißt, einfach gesagt, könnte ich sagen, ich kreuze am Anfang Wildrebe mit einer europäischen Rebsorte, blöd gesagt, und dann kreuze ich es immer wieder mit einer europäischen Rebsorte, um diesen Wildanteil quasi zwar zu behalten, aber halt immer weiter zu minimieren und das so anzugleichen, dass ich halt genau das, was ich aus der Wildrebe brauche, nämlich diese Resistenz in meine europäische Rebe unter Anführungszeichen reinbekomme.
Aber du musst das schon dann über die Kerne hochziehen, ne?
Genau.
Das ist ein Wahnsinn. Also wie viel Zeit das braucht, ist halt irre.
Ja, das ist ja Pionierarbeit, die da geleistet wird und auch wir im Betrieb sicher, ja, kann man doch auch sagen, ein Ausnahmebetrieb sind, ja, wo es uns einfach darum geht, uns mit der Natur zu befassen, nicht ständig ankämpfen und lärmen und schimpfen und wieder kommt ein Regenjahr und wieder ist alles vom Pilzbefall und die Pflanzenschutzmittel im Bioanbau oder biodynamischen Anbau haben halt auch eine begrenzte Wirkung. Mhm. Und mein Vater und auch mir ist immer am Herzen gelegen, die Natur zu verstehen und nicht jetzt Marketingstrategien, sprich bekannte Sorten zu verfolgen, nur auch aus Vertriebsgründen, sondern einfach die Natur zu verstehen, uns anzupassen mit unserem wissenschaftlichen Know-how und in Zusammenarbeit mit Weinbauinstituten im Austausch zu stehen und einfach praxistaugliche Lösungen zu finden, wo wir aber ein echt cooles Genusserlebnis erzeugen können, was über Herkunft, über Terroir spricht. Und ich sage immer, Wein muss berühren. Wein, es hilft mir kein handwerklicher Wein, kein Naturwein, kein Biodin-Wein, wenn am Ende des Tages nicht gut ist.
Ja.
Dann, es muss schon vibrieren oder einen, danach ist immer subjektiv Geschmack, natürlich lässt sich streiten, aber die Grundidee muss einfach passen.
Ja, ja. Und es muss in irgendeiner Form eine gewisse Einzigartigkeit da sein und eine gewisse Emotion halt auslösen. Ja. Mhm. Jetzt müssen wir ganz kurz, bevor wir jetzt tiefer in eure Geschichte einsteigen, den Wein noch fertig diskutieren.
Ah, stimmt.
Wo gibt es denn, also wo kriege ich den in Österreich und in Deutschland und was kostet das ungefähr?
Also wir haben in Österreich, Deutschland verschiedene Vertriebspartner. Also das ist jetzt, ja, ich will mal sagen, Österreich, Deutschland annähernd, ja, auf einem gleichen Preisniveau zu finden, plus minus, sagen wir mal, 28 Euro. Mhm. Und,
ja, sehr okay. Das ist schon sehr viel Wein für 28 Euro, das möchte ich gesagt haben.
Und ja, hier in Wien bei Dominik Vino Nudo, nicht nur ein Vertriebspartner, sondern ein guter Freund, den ich seit vielen Jahren schätze und wo wir im engen Austausch sind. Und weiters in Österreich zu finden bei Wagner. Und in Deutschland haben wir ein paar kleine Vertriebspartner. In Dresden, den Jens, auch ein Freund, Weinkombinat.
Ja.
Sowie in Darmstadt, Wiener Zentral. Und ja, in näher Zukunft in ein paar weiteren Orten, wo wir mit neuen Vertriebspartnern auch
sehr schön
Fuß fassen, ja.
Sehr gut.
Sehr cool. Also ihr kriegt es sehr, sehr gut, habt ihr gehört.
Gut, dann hätte ich gesagt, machen wir mal einen Schritt ganz zurück.
Geschichtestunde.
Ja, wie beginnt es? Wir sind da jetzt in St. Michael, Eppern. Verbindet man jetzt mit großen Kellereien, finde ich, wie ist euer Betrieb da entstanden? Wie beginnt das? Wie startet ihr als die Generation deiner Eltern, glaube ich, die das
erzähl uns mal die Geschichte vom Hof Gamberg.
Ja, sehr gerne. Also wie schon erwähnt wurde, wir sind ja, im Herzen des Südtiroler Weinbaus in der Nähe von der Hauptstadt Bozen, in der Weinbaugemeinde Eppan an der Weinstraße, Eppanberg genauer gesagt. So. Der Hof, die Kellerei, befindet sich auf 500 Meter Meereshöhe, haben Weinberge rauf bis auf 700 Meter Meereshöhe mit der Rebsorte Solaris und runter Richtung Dorfzentrum, tiefste Lage, 300 Meter Meereshöhe mit Souvenir Gris bepflanzt. Und der Startschuss war so irgendwo Mitte der 80er Jahren, wo ja, in dem Drehraum, sage ich mal, bin ich mit weiteren 5 Geschwistern auf dem Hof aufgewachsen. Und die Eltern waren immer schon Landwirte. Mischbetrieb, ganz typisch wie es in Südtirol war und bei uns heute noch ist. Schwerpunkt ist bei uns Weinbau, ganz klar, aber auch verschiedene andere Pflanzen von Gemüse, Obstbau, Getreide, Mais, Kastanien und so weiter wächst bei uns am Hof. Startschuss ja in die 80er Jahren, weil meine Eltern einfach gesehen haben mit dieser damals klassischen Landwirtschaft, sage ich mal, Mineraldünger, Herbizide, diese ganzen Pflanzenschutzmittel der damaligen Zeit, mit denen zu hantieren und auch zu sehen, was in der Natur und im Kulturfeld passiert, das machte einfach nicht mehr Spaß. Und es war einfach dort ein krasses Umdenken, wo innerhalb weniger Jahren alle diese Mittel aus unserem Betrieb verschwanden. Und durch verschiedene Aktivitäten in Umweltgruppen und so weiter lernte mein Vater auch verschiedene Wissenschaftler kennen, durch verschiedene Fachvorträge und so weiter, hat man gesehen, es gibt auch eine andere Art von Landwirtschaft, einen anderen Zugang und somit natürlich ist der erste Zugang zur Biolandwirtschaft geboren worden. Gemeinsam mit ein paar anderen gleichgesinnten Kollegen wurde dann 1991 Bioland Südtirol gegründet, heute wichtigster Anbauverband Südtirols, aber auch Deutschlands. Und das ist ein sehr, sehr toller Verband, weil er einfach kulturübergreifend sehr viel in Form von Information, Weiterentwicklung, Seminare, Tagungen, Vorträge bietet. Und da wir Landwirte einfach die Möglichkeit haben, auch uns weiterzuentwickeln, weiterzubilden und uns vor allem mit anderen Kollegen auszutauschen. Weil ich sage, das ist eines der wichtigsten Themen, das Zusammenkommen, nicht nur über Güter zu sprechen, sondern vor allem auch, was läuft nicht so gut, wo können wir uns verbessern und sich nicht als Konkurrenten zu sehen, sondern gemeinsam zu wachsen. Und das war damals noch wichtiger wie heute, weil damals wirklich der Bioanbau in den Kinderschuhen war und man erst alles neu entdecken und entwickeln musste.
Deswegen warst du, wie der Vater überhaupt dazu gekommen ist, zu diesem ganzen Bio-Thema? Also hat es irgendwen in der Gegend gegeben, der das gemacht hat, oder war es einfach für deinen Vater so, dass er gesagt hat, irgendwas muss anders werden. Ich schaue mal, ob ich irgendwo irgendwas finde, was für mich funktionieren könnte.
Ja, da war er sicher ein Visionär und wurde auch sehr viel kritisiert.
Das glaube ich.
Das glaube ich, ja.
Das sind die 80er.
Ja.
Ja, es waren sehr auch schon schwierige soziale Zeiten in dem Sinne, aus der Winzergenossenschaft auszureißen, wo du selbst bis gestern auch im Vorstand mitgearbeitet hast, Ideen weiterentwickelt hast. Und in der damaligen Zeit, so mein Vater ist jetzt nicht ein Einzelgänger, er ist schon ein Gemeinschaftsmensch und hatte damals die Motivation, eine Biolinie in der Winzergenossenschaft zu gründen, weil er federführend vorne auch im Vorstand mitarbeitete. Das gibt es bis heute nicht. Das soll jetzt keine Kritik sein, aber man kann sich vorstellen, wie die Gespräche vor 30, 35 Jahren liefen.
Aber stell dir mal vor, was das für eine Chance gewesen wäre. Hätte man da gesagt, okay, passt, wir sind jetzt Vorreiter mit der Winzergenossen. Also ich meine, das hätte meiner Meinung nach hätte es auch für Winzergenossenschaften überall viel geändert, wenn man gesehen hätte, das funktioniert. Das kann man auch als Genossenschaft machen.
Genau, das wäre sicher revolutionär gewesen.
Absolut.
Andersrum sind wir natürlich froh, dass sich so entwickelt hat. sonst wäre ich heute auch nicht hier.
Korrekt.
In der Runde. Und ja, ich heute lustig auch darüber zu lachen, auch wenn es damals sehr viel Höhen und Tiefen gab. Sprich, unser erster Jahrgang am Hof Gantberg ist 1993 entstanden.
1993, okay.
Von Beginn an Bio und eigentlich damals dann auch schon Startschuss Anfang der 90er Jahre mit den ersten Biwi-Sorten zu hantieren, weil man auch gar nicht wusste, was, wie und welche Qualitäten daraus kommen.
Wie viel Hektar hat der Papa damals gehabt und ist es einfach traubenmaterialtechnisch alles vorher an die Winzergenossenschaft gegangen?
Genau, wir hatten damals 2 Hektar Weinbau, sind heute auf 5 Hektar herangewachsen seit 2012, dass ich den Betrieb leite und führe und weiterentwickle. Und 1993 sind wir, wie gesagt, so gestartet und sind eingebettet in einem historischen Weinbaugebiet, Top-Lagen, wo heute auch vorwiegend Weißweine angebaut werden, weshalb auch wir, ich sage mal, zu 90% Weißweinsorten stehen haben. Und ja, sind hervorragende Lagen mit Süd-Südost-Ausrichtung und ja, umgeben vom Mischwald des Ganberges, den namensgebenden Berg unseres Hofes, und auch den Mendelgebirgszug, wo wir wirklich reine Kalkdolomit haben.
Und wie war das damals dann mit Piwi-Rebsorten? Also einerseits hast du das Thema Bio, das damals im Weinbau in Südtirol wahrscheinlich auch noch nirgends war, mehr oder weniger. Also das war ja auch wahrscheinlich sehr, sehr neu. Und dann auch noch Piwi-Rebsorten, war das so ein bisschen dieser Aspekt von, wir schauen sie mal alles aus diesem biologischen Thema an, weil da muss sich was ändern. Oder wie ist das entstanden, dass man dann auch gleich auf Piwi-Rebsorten setzt? Weil das ist ja dann eigentlich nochmal ein ganz ein großer zusätzlicher Schritt.
Ja, das ist ja ganz lustig, nicht? Weil heute reden wir über robuste Sorten, Piwi-Sorten. Ja. Damals wusste man ja gar nicht mal, dass es das gibt. Dass
eben. Es ja, eben. Ja.
Man kannte nur die klassischen Sorten, die, wie auch heute. Und diese robusten Sorten, das war ganz zufällig in einem Nebensatz von einer Weinbauleiterin, die erwähnt hat, neben dem klassischen biologischen Pflanzenschutz gibt es auch noch irgendwelche robustere Sorten. Und da hat mein Vater die Ohren gespitzt und gesagt, okay, um was handelt es sich da? Und dann hat er viele Reisen gemacht, vor allem nach Deutschland, und verschiedene Rotweinsorten erstmals nach Südtirol gebracht, diese getestet, und es war beeindruckend. Diese Sorten mit kaum bis keinem Pflanzenschutz hatten viel mehr Vitalität, viel mehr, eine viel höhere Traubengesundheit und so weiter. Dass die Vielfalt zwischen den Rebzeilen veränderte sich, weil halt nicht mehr ständig reingefahren werden musste, weil viel mehr Begrünungspflanzen wachsen durften und konnten. Und das war dann sehr, sehr beeindruckend. Natürlich ging dann die Forschung bzw. das Herantasten, Ausprobieren weiter, welche Weinqualitäten entstehen dabei. Und deshalb, das war sicher die größte Herausforderung in den ersten 10, 12, 15 Jahren, Rebsorten zu finden, die sie auf unser Terroir, auf unseren Böden, Mikroklima und so weiter sich hervorragend wohlfühlen, und aber auch die Weinqualität, was kann man daraus machen. Deshalb wurden ja die Top-Sorten, wie man sie halt heute auch so benennt, wie Blauburgunder, sprich Spätburgunder, Chardonnay, Grauburgunder und so weiter, diese Rebsorten wurden zum Teil umveredelt, um schnellstmöglich mal auf einem alten Wurzelstock neue Rebsorten testen zu können, und vor allem aber auch zeitgleich Neupflanzungen zu machen, um einfach einen Sortenwandel zuzulassen. Und das war natürlich eine sehr große Investition, zu pflanzen, zu testen, wie es ist im Weinbau. Jeder, der eine Rebsorte Pflanze kennt, weiß, man muss pflanzen, 3, 4, 5 Jahre den Rebstock pflegen, ernten, und nach 7, 8 Jahren haben wir verstanden, passt nicht. Wieder gerodet, wieder umveredelt, neu gepflanzt. Und wir waren im ständigen Suchen, im Wandel, und wir wurden fündig. Und das ist dann genau deshalb, weshalb ich persönlich heute hier sitze, auch weshalb ich vor 12, 13 Jahren gesagt habe, ich komme zurück auf den elterlichen Betrieb, der mich vorher weniger interessiert hat, weil ich ein Handwerk verfolgt habe. In meinem ersten Berufsleben war ich Schreiner, sprich Tischler, und wollte einfach ein lebendiges Handwerk, lebendig in dem Sinne, ich hatte das Glück, in einer kleinen Massivholztischlerei das Handwerk zu erlernen, und das verbindet mich heute auch mit dem Wein.
Gut, lebendiges Handwerk ist halt das Winzertum genauso.
Ja,
genau.
Aber spannend, das heißt, du hast damals, wie du jung warst, Teenager warst, gesagt, nein, ich will nicht irgendwas mit Wein machen, ich sehe so, was der Papa da tut, aber ich mag Schreiner werden.
Genau, ich hatte das schon das Bedürfnis recht früh, und natürlich haben wir Kinder, Geschwister allesamt am Hof immer mitgearbeitet, mitgeholfen und so weiter. Aber es hatte keine wirklich so in den Bann gerissen, dass er gesagt hat, ja, ich will Bauer werden, Landwirt werden, sondern jeder hat sein Ding gemacht. Und über die Jahre hat mich das immer mehr fasziniert, ich würde sagen, vielleicht sogar wirklich die Leidenschaft, mit der das mein Vater gemacht hat und auch bis heute macht und auch mit dem Wissen. Und ich auch gesagt habe, das ist es wert, zurückzukommen, diese Erfahrung und dieses Wissen weiterzuentwickeln, auf dem aufzubauen, weil jetzt so der klassische Weinbaubetrieb hat mich nie inspiriert und tut es auch bis heute nicht, weil es geht mehr als wie nur um das Weinleben und Weinreden und oft muss ich auch echt sagen, das Weingeschwafle. Das ist schon oft eine sehr elitäre Sache. Nicht? Und bei uns geht es halt, ist es immer schon um sehr viel Artenvielfalt gegangen. Diversität, Bäume, Sträucher, Hecken, Pflanzen, Einsaaten, Nistplätze für Insekten, für Vögel und so weiter. Es ist, natürlich ist, ist die Kulturpflanze ökonomisch ein sehr wichtiger Teil oder der wichtigste Teil eines Unternehmens, weil man muss halt von etwas leben.
Ja.
Aber im Alltag geht und ging es um viele andere Themen und das macht es so spannend und vielfältig.
Ja. Ja, das ist das Thema Vielfalt ganz offensichtlich. Ich meine, das sieht man, wenn man bei euch auf die Social Media Accounts schaut. Es wirkt gefühlt alles wie ein riesig großer, blühender Garten mit tausend verschiedenen kleinen Insekten drinnen und so weiter und so fort. Also, das ist der allererste Eindruck, den man hat, wenn man bei euch auf die Sachen schaut, auf die Webseite schaut. Und ich meine, wir waren leider noch nicht dort, aber ich kann mir es richtig vorstellen.
Das werden wir schon dann nachholen.
Schauen wir mal. Gib ihm Thomas jetzt nur eine Stunde mit uns.
Ja. Schauen wir mal, ob er uns noch einlädt.
Aber Thomas, was mich natürlich auch noch sehr interessieren würde, ist, wenn wir jetzt über diese ganzen Anfangszeiten gesprochen haben und die konstante Weiterentwicklung. Wie geht sich sowas überhaupt erstens einmal arbeitstechnisch aus und finanziell aus, dass man sagt, man schmeißt sie dann gleich auf Piwi-Sorten? Das muss ja extreme Belastung gewesen sein für deinen Papa, für deine Eltern.
Ja, das ist sicher berechtigte und gute Frage. Vor allem, wie ich auch erwähnt habe, nicht? Du musst auch 6 Kinder durchfüttern.
Nicht? Das nur dazu natürlich.
Und davon leben. Und ich würde sagen, es braucht natürlich sehr viel Idealismus.
Schon,
eine große Selbstsicherheit, sich nicht ständig anzuzweifeln, weil vor 10 Leute haben 9 dagegen gesprochen.
Natürlich, ja.
Und deshalb musst du schon sehr viel aushalten und auch selbst nicht nur glauben, sondern auch überzeugt sein, dass das auch funktioniert.
Ja.
Und da ist mein Vater, glaube ich, hat einfach auch einen sehr starken Charakter. Und ja, ich würde sagen, die Zeiten waren sehr, nicht, dass die guten alten Zeiten besser waren, aber wir hatten wirklich sehr gut profitiert von dem Südtiroler Tourismus. Und vor allem die deutschen Gäste, die dort schon eine Affinität für Bioprodukte hatten, für Bio-Wein hatten. Und somit muss ich schon sagen, haben wir marketingmäßig nie wirklich viel investiert, sondern die Leute sind am Hof hergekommen, haben das gesehen, haben das gekostet und wollten es kaufen.
Ja, sehr
und
cool.
Das war sicher sehr, sehr positiv. Und die haben es einfach vor Ort live erleben können. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, nach wie vor, auch heute.
Ja.
Danach ist sicher auch ein bescheidenes, wie soll ich sagen, eine bestimmte Bescheidenheit, ein Lebensstandard, der jetzt das Südtiroler bäuerliche Leben, sage ich mal, auch wie es die Generation meiner Eltern auch war. Sie sind zwar in den 70er, 80er Jahren war ein großer Aufschwung überall, auch bei uns in Südtirol und auf dem Hof, aber sehr wohl wurden alle Ressourcen bei uns in den Betrieb wieder reingesteckt, um das sich leisten zu können. Und ich glaube, der große Mehrwert in unserem Betrieb und unserer Familie ist einfach auch die Selbstversorgung. Ich bin zwar immer schon so, dass die Mutter einen großen Gemüsegarten gehabt hat, wir saisonell das gegessen haben, was dort wächst und nicht, dass wir 100% auf Tag gelebt haben, das wäre jetzt gelogen, aber sehr wohl, es wurden von den gesamten Grundnahrungsmittel, sage ich mal, wirklich der Großteil selbst produziert.
Ja, sicher, das ist natürlich schon ein Vorteil.
Dementsprechend sind wir halt heute manchmal auch ein bisschen, wie sagen, wenn wir unterwegs sind und essen gehen, nicht, dass wir einen bestimmten Anspruch haben, aber man hat halt ein bestimmtes Geschmacksprofil
natürlich, klein, ja, sicher.
Sich antrainiert, wo man halt manchmal ein bisschen wählerisch sein kann. Nicht so.
Ja, na klar. Also, wenn du weißt, wie die Kräuter, das Gemüse in einer perfekten Welt in dem eigenen Garten halt schmecken, dann tust du halt schwer, dass du sagst, ja, du nimmst halt jetzt da, dann isst irgendwas industriell gefertigtes, das halt null Geschmack im Vergleich hat. Das ist eh klar, wenn du mit sowas aufgewachsen bist, da gibt es kein Zurück. Du kennst halt die schöne Seite quasi.
Ja, genau. Und ja.
Okay, aber das ist schon einfach viel Idealismus gewesen, viel Überzeugtheit auch von dem Weg.
Genau, ich denke einfach schon sehr viel Mut.
Ja, offensichtlich.
Also so wie das klingt, würde ich das auch auf jeden Fall sagen, das ist ja unfassbar mutig.
Ich würde gerade sagen, für mich ist es fast nicht greifbar, weil es halt ganz offensichtlich viel Gegenrede gegeben hat. Also was natürlich super ist, wie du erzählt hast, ist, dass es damals schon deutsche Touristinnen und Touristen gegeben hat, die hergefahren sind und gesagt haben, das will ich spezifisch hier, weil Bio und weil Piwis und weil es gut schmeckt, kaufe ich mir das. Das ist eigentlich optimal.
Und das alles ohne Instagram und Facebook.
Ja, ohne Facebook. Die haben alle einen Weg da aufgefunden.
Die ist haben schon das nicht so schlecht. Wahrscheinlich gerochen.
Ja, ich meine, das ist halt wieder der Vorteil, wo der Nachteil der ist, dass du sagst, ja, du bist da jetzt ein bisschen auf dich allein gestellt, weil alle Leute rund um dich sagen halt, das ist ein Blödsinn, was du machst. Der Vorteil ist halt, du hast diese Vorreiterrolle. Und wenn sich das dann einmal in diesen Nischen und bei den Leuten, die sich schon dafür interessieren, verbreitet, dann bist du natürlich die erste Anlaufstelle, weil wenn wer sagt, hey, da gibt es in Südtirol diesen einen Hof, die da Wein machen und die alles auf Bio machen und das ist super und dann haben sie auch noch irgendwelche Piwi-Rebsorten, dann hast du halt natürlich dafür ein totales Alleinstellungsmerkmal.
Ja, stimmt schon.
Ja.
Genau, und das ist dann eigentlich von mir auch ein Teil gewesen, wo ich gesagt habe, ich möchte mich dieser Herausforderung annehmen, wo ich 2013 den kompletten Betrieb dann in die Hände genommen habe und auch meine Ideen, meinen Stil umsetzen wollte. Vielleicht nochmals kurz zurück, bevor ich zurückkam, wollte ich, ich bin jetzt nicht direkt vom Tischlerhandwerk in den landwirtschaftlichen Betrieb rein.
Okay.
Ich wollte schon wissen, was ich mache und nicht nur das machen, weil es mir mein Vater gesagt hat, sondern ich bin zurück in die Landwirtschaftsschule, habe die volle Ausbildung gemacht.
Wirklich?
Genau.
Wie alt warst du?
Ich bin dort, das war dann 2019, 11 in diesen Jahren, wo ich teilweise als Privatist, teilweise Vollzeit, halt sprich die Schulbank gedrückt habe, als Klassenältester natürlich, und wollte einfach schon ein bisschen die Grundtheorie, Chemie und auch landwirtschaftliche Aspekte lernen, wie es halt vielleicht heute in der Schule, in der Landwirtschaftsschule gelehrt wird, wobei ich dort auch mit vieles, wo ich vieles auch nicht teile, aber okay, es ist halt mal Teil eines Standards in der Ausbildung.
Ja. Und dann du hast es zumindest gesehen. Ne?
Ja, genau.
Genau. Und ich denke, Wissen ist nie schlecht.
Ja, richtig.
Und danach war mir wichtig, aber auch im Ausland und bei verschiedenen Betrieben Einblick zu haben, wo ich in verschiedenen Betrieben gearbeitet habe, praktiziert habe und somit 2012 bzw. 2013 zurückkam mit einer recht klaren Idee, was ich möchte und was ich nicht möchte.
Wo warst du unterwegs? Was die Praktika gemacht?
Ich habe damals das Glück gehabt, bei einer Agronomenfirma zu arbeiten, die sich für den wundarmen Rebschnitt beschäftigt und bemüht, die Firma Simonit und Zierch in Friaul.
Ja, natürlich.
Und durch diese Beraterfirma hatte ich das Glück, in der Steiermark, im Burgenland, Niederösterreich, bei vielen Weingütern zu arbeiten, denen zu helfen, die Weinberge, sagen wir mal, in mehr Gleichgewicht zu bringen. Und hatte damit auch die Möglichkeit, viele Menschen kennenzulernen, viele Weine zu verkosten, mich auszutauschen mit vielen Betrieben, weil es am Ende fast alles Bio-Biodyn-Betriebe waren. Und die haben mich sicher auch viel inspiriert. Und somit habe ich auch meinen Weinstil gefunden. Und mir war es dann sehr wichtig, ich glaube, unsere Weine oder Biwi allgemein ist ja nach wie vor eine Nische. Mhm. Aber ich wollte den Menschen und ich will den Menschen, die diese Vorurteile mit sich tragen oder die Neuheit und die einfach gegen die Innovation sind, ich möchte denen einfach auch zeigen, ich sage nicht beweisen, aber ich sage, ein Bronner oder Solaris, das ist eine Rebsorte wie jede andere, Punkt. Mhm. Wie jede andere Rebsorte in Top-Lagen mit dem Know-how, mit der Weinidee, was qualitativ hochwertig ist zu machen, dann wird es ein Top-Wein sein. Es gibt genauso viel industrielle Billigweine aus Pinot Noir, Chardonnay, Pinot Grigio.
Korrekt.
Und genauso sind es die teuersten Weine der Welt. Hm. Und genau das Gleiche ist bei einem Solaris oder Brunner. Es geht nicht um Biwi, sondern es geht um einen hochwertigen landwirtschaftlichen Aspekt. Hm. Und dann, was du daraus machen möchtest. Und heute nach 30 Jahren Erfahrung können wir einfach über viele, nicht nur wissenschaftlich-theoretische Aspekte sprechen, sondern einfach über Praxiserfahrungen, wo wir sagen, wir sind in einem Weinbaugebiet, wo im normalen, im Durchschnittsjahr einfach, ich glaube, mit dem Klimawandel, mit dieser Entwicklung, wir haben viele Herausforderungen zu stemmen in der Weinwirtschaft und wir arbeiten seit Jahren kupferfrei, wir arbeiten seit Jahren auch zum Großteil mit null Pflanzenschutz und in Extremjahren ist es vielleicht 2, 3, 4 Mal, je nach Lage, je nach Mikroklima und so weiter. Ja. Sprich, es ist nicht nur der Pflanzenschutz, der zu 80-90% oder 100% reduziert wird, sondern vor allem auch der gesamte Boden, die gesamte Bodendynamik, der Boden, der atmet, der locker ist, der einfach weich ist, wie ein Schwamm, der Nährstoffe, Wasser und vor allem das Thema Wasser, der das halten kann, aufnehmen kann, aufsaugen kann. Und wenn ein Boden nicht ständig platt gefahren wird, dann ist das ganz ein anderes, eine ganz andere Diversität und Qualität und dementsprechend auch die Rebe und die Traube, deren inneren Qualitäten, wo wir dann vielleicht später auch im Keller zu sprechen kommen, hat man da ganz andere, eine ganz andere Ausgangssituation.
Ja, sicher. So.
Das Piwi-Thema an sich ist ja entstanden einfach aus dem heraus, dass man gesagt hat, okay, passt, wir brauchen irgendwelche Rebsorten, die einfach widerstandsfähiger gegenüber der Blitzkrankheiten sind, damit man weniger Pflanzenschutz verwenden kann. Ne? Das ist so die Grundidee der Piwis als absolute Basis.
Ja und nein, weil man muss sagen, das ist ja alles entstanden, als es noch gar keinen Pflanzenschutz gab.
Mhm. Stimmt, du hast ja schon gesagt, auch davor schon. Ja.
Genau, also. Und das sind halt die zwei Strömungen, die es bis heute gibt und die es seit ca. 150 Jahren gibt, seit halt diese Krankheiten den Weinbau wirklich zum Erliegen gebracht haben oder nahezu. Vor 150 Jahren ist parallel zum einen die Züchtung entstanden, die natürliche Kreuzungszucht, wenn man das so sagen möchte, und parallel die Pflanzenschutzmittelindustrie, die Chemieindustrie, die auch Großartiges geleistet hat, muss man sagen, weil wenn wir das so jetzt sagen oder auch sehen, das ist ja alles andere wie natürlich, aber natürlich gibt es uns eine bestimmte Ertragssicherheit, eine bestimmte Garantie, Obst, Gemüse, Trauben gesund bis zur vollen Reife hinzubringen, hinzuführen, eine bestimmte Nahrungsmittelgrundversorgung gewährleistet sie. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch sagen, dank diesem massiven Pflanzenschutz oder dieser Möglichkeit, die Pflanzen zu schützen, hat sich halt auch die Pflanzenzüchtung und Entwicklung nicht mehr weiterentwickelt. Oder
Langsam.
Biwi hat sich langsam weiterentwickelt. Mhm. Aber wenn wir jetzt wirklich das ganz banal runterbrechen, die internationalen namhaften Sorten, aber auch nicht nur diese, auch autochthone Rebsorten, wir müssen froh sein, das ist jetzt vielleicht schon zugespitzt gesagt, aber wir müssen froh sein, dass es so viel Chemie und Industrie gibt, denn sonst wären diese Sorten heute nicht mehr hier.
Ja, korrekt, ja.
Gut oder schlecht, da könnte man selbst mal einen Podcast drüber machen.
Ja.
Aber sag mal, dank der Chemieindustrie können wir Sachen am Leben erhalten, die uns wirtschaftlich auch sehr viel bieten heute und Reichtum auch und Wohlstand geben. Auf der anderen Seite ist halt auch vieles stehen geblieben. In der Weiterentwicklung.
Ja.
Und deshalb nicht, dass ich gegen internationale Sorten bin und auch überhaupt nicht gegen autochthone Rebsorten. Aber das muss man sich einfach schon als Landbebauer, sage ich, als Landwirt, Weinbauer vor Augen halten, dass diese Art der Landwirtschaft, wie wir sie heute betreiben, sind wir schon sehr weit weggekommen von dem, was eigentlich möglich wäre und möglich ist. Und ja, Chemie hin oder her, nicht?
Ich finde es nur, also wenn man es jetzt von ganz, ganz, ganz außen betrachtet, grundsätzlich macht es ja unendlich viel Sinn, dass ich sage, ich muss weniger Pflanzenschutz verwenden, ich muss weniger Dünger verwenden, es ist alles günstiger für mich dadurch. Und ich habe Reben, die ich weiterentwickeln kann und immer weiter schauen kann, was geht da raus. Also grundsätzlich, wenn man jetzt ganz weit weg geht von allen Konventionen, von allen, das ist Tradition bei uns und so weiter und so fort, müssten ja eigentlich alle sagen, hey cool, versuchen wir es mit Piwi-Rebsorten auch bei uns in unseren Gebieten. Vielleicht diejenigen, die weniger starken Pilzdruck haben, weniger, fair enough. Aber wir haben genug Weinbaugebiete, wo der Pilzdruck unendlich hoch ist, wo man sehr, sehr viel Probleme hat jedes Jahr und Ärger werden da einfach danke Klimawandel, ne? Mit den Extremwetterereignissen und so weiter und so fort. Wieso glaubst du, ist es weit nicht so verbreitet, wie es sein könnte, mit Piwi-Rebsorten zu arbeiten?
Du, das ist, ich sag mal, ich brich das ganz einfach runter, das ist ein rein politisches Thema. Mhm. Ein politisches Thema im Allgemeinen, sag ich mal wirklich im weiteren Sinne, ein agrarpolitisches Thema und dann natürlich ein weinbaupolitisches Thema. Mhm. Zum einen ist die Gesetzeslage bewusst so, dass halt auch zum Beispiel in Italien bis heute gibt es keine DOC-Sorte, sprich Piwi-Sorte ist verboten im Qualitätsweinbau.
Sprich auch Landwein einfach immer.
Landwein bis vor wenigen Jahren auch nur Tafelwein, sprich ganz die unterste Schiene ohne Sortenangabe und die Jahrgangsbezeichnungen. Seit einigen Jahren dürfen wir immerhin IGT-Wein produzieren mit Sortenangabe und Jahrgangsangabe. Und das wurde auch nur möglich, weil 1999 wurde Piwi International gegründet, 2003 Piwi Südtirol und ist die erste italienische Vereinigung gewesen, die sich dem Thema, das Thema angenommen hat. Und halt dank dieser Vereinigung, wo ich aktuell auch den Vorsitz leite, sind Sorten wie Bronner, wie Souvenir Gris, wie Solaris, Muscaris mittlerweile als IGD-Sorten zugelassen, aber nach jahrelangen harten Diskussionen. Mhm. Ich will nicht sagen kämpfen, aber halt schon, man stoßt da schon gegen große, dicke Mauern. Und es gibt natürlich auch andere Entwicklungen. Nehmen wir unser Nachbargrenzgebiet Schweiz her. Dort, das ist führend im Piwi-Anbau. Wieso? Ja, ganz klar. Die bekommen Pflanzprämien, wenn sie Piwi pflanzen.
Also da wird es wirklich gepusht.
Wird gepusht, gepusht, cool.
Aktiv gefördert. Mhm. Und dort gibt es auch schon eine große Auswahl an Piwi-Weinen. Mhm. Und das halt, wenn wir jetzt das ein bisschen ernst nehmen, im Sinne Klimawandel, Pflanzenschutzmittelreduktion, Einsparung an diesen Ressourcen, und das geht ja nicht nur um Pflanzenschutzmittel, ich sage, jedes Produkt muss erstmals produziert werden, es muss mit dem Traktor rausgebracht werden, Dieselverbrauch und so weiter, das ist eine große Kette an Energie, was da zusammenhängt. Und deshalb sind da halt viele, wie gesagt, wie es damals vor 30 Jahren Gegenwind zum Bioanbau gab, gibt es halt das halt bis heute gegenüber dem Piwi-Anbau. Ganz einfach gesagt, die Piwi-Lobby ist halt immer noch sehr klein.
Extrem klein,
und hat nicht diese Macht, sag ich mal, wie die anderen. Nicht?
Und du hast natürlich gefühlt oft das Thema, dass Piwi dann angebaut wird, entweder halt so als Nebenprodukt gefüllt, also ja, wir probieren das jetzt mal aus, aber halt selten wirklich dann sich drüber getraut wird, dass man sagt, ja passt, wir pflanzen Piwi jetzt auf unserer Top-Lage und geben der Sorte wirklich eine Chance. Weil ich finde halt, wenn du sagst, ja passt, ich habe jetzt auf meiner Top-Lage die Rebsorte XY stehen, da habe ich meinen Chardonnay stehen oder was auch immer, und dann sage ich halt auf irgendwie dem 0,2 Hektar Teil da hinten, wo ich eh nicht weiß, was ich damit machen soll, da pflanze ich halt dann jetzt einmal Piwi und probiere das halt mal aus. Ist das ein erster Schritt? Nur, da kriege ich natürlich nie eine Vergleichbarkeit. Also wenn ich sage, ja passt, in meiner Top-Lage steht jetzt da neben dem Chardonnay genauso die Piwi-Rebsorte, und dann kann ich mir über Jahre anschauen, was die Sorte eigentlich kann.
Ja, das ist sicher eines der Hauptgründe, wobei auch ich sage ganz klar, nicht jeder Biwi-Wein schmeckt mir, ganz klar, ja. Weil es geht oft um einen Biwi-Wein und nicht um einen großartigen Wein.
Richtig.
Sprich, es wird oft einfach so verallgemeinert, kommuniziert und vor allem, wie du richtig sagst, auch namhafte Winzer mittlerweile, Betriebe, die ich kenne, die pflanzen effektiv Biwi dort, wo sie große Probleme mit Pilzdruck haben, wo der Pinot oder Chardonnay einfach nicht gut wird, dann pflanzen sie Biwi.
Ja, genau.
Und dann irgendwann sagen sie, Biwi schmeckt nicht. Ja. Also, eben. Denk mal nach, was du da für Entscheidungen getroffen hast. Vielleicht ist gescheiter dort zwei Bäume pflanzen, Ackerfeld oder Hecken oder Sträucher, aber nicht Wein.
Ja.
Ich sage, Wein pflanzt man dort, wo man in der Regel kargen Boden hat, wo es historisch wächst Wein nicht in den fruchtbaren Ackerböden, wo man genau diese Probleme hat, sondern da produziert man Lebensmittel, jetzt auch historisch gesprochen, und wie es auch in Südtirol heute ist, mehr oder weniger muss man sagen, in der fruchtbaren Talsohle, im Etschtal, stehen Äpfelbäume, die mehr Wasser, mehr Nährstoffe brauchen. In den kargeren, steileren Hanglagen steht der Wein und in den höheren Gebirgslagen ist Weide, ist Wiese, wo einfach Futter bzw. Kühe, Schafe gehalten werden. Und so ist ein bisschen die Südtiroler Landwirtschaft aufgebaut. Und wenn ich so die Entwicklung sehe, vieles folgt halt rein aus kommerziellen Zwecken, einer bestimmten Sorte, einer bestimmten Produktionsmethode, wo wir halt oft weit weg sind von dem, was an diesem Platz gut gedeiht. Und das war halt für uns immer der Anspruch, eine Rebsorte dort zu pflanzen, wo sie optimale Voraussetzungen hat, optimale Qualitäten liefert. Natürlich war die Herausforderung, wie vinifiziert man das, wie interpretiert man einen Branner, direkte Pressung, Maischekontakt, Maischegärung, oxidative Verarbeitung. Mittlerweile würde ich sagen, alle unsere Sorten, alle unsere Weine haben eine Idee, eine Ausbauart, wo es einfach total oxidativ verarbeitet wird, ohne jegliche Zusätze. Spontan vergärt, sehr lange Hefelagerung. Natürlich startet der Säureabbau, der vom ersten bis letzten Wein noch in der Erntephase bzw. in der Gärphase, Gärendphase direkt weitergeht. 100% Holzfassreifung, aber nur neutrale Holzfässer. Und danach Stahlfassreifung, Feinhefelagerung. Und dann auch in dem Fall wie beim Branner wirklich auch über 3 Jahre Flaschenreifung.
Das ist natürlich auch
das ist schon
eine geile Entscheidung,
ja.
Die dafür Ressourcen natürlich länger festhält und viel Kapazitäten und die viel Platz braucht. Hat das dein Papa auch schon gemacht oder war das eine Entscheidung von dir, dass du gesagt hast, die Weine brauchen nur mehr Zeit?
Das war ganz klar eine Entscheidung von mir. Und da sind wir genau bei dem Punkt, wie du es richtig angesprochen hast. Mein Vater, würde sagen, vielleicht leben wir heute ein bisschen in einem, ich würde sagen, nicht Luxusproblem, aber mein Vater musste schauen, jährlich die Produktion rauszubringen, dass die neue Platz hat und dass ein paar Euros wieder in der Kasse sind. Und ich konnte den Betrieb gesund übernehmen, gesund in aller Richtung gedacht und hatte dann aber auch schnell die Notwendigkeit, den Keller zu vergrößern, weil wenn ich nicht schnell verkaufe, wenn ich den Wein lange lagere, reifen lasse, dann ist das einfach schnell mal ein Platzproblem. Und habe so 2017 den Keller neu gebaut, Flaschenlager, alles haben neu gebaut. Und im Durchschnitt lagern bei mir 4 bis 5 volle Jahrgänge.
Das ist schon richtig arg.
Ja, ist arg. Und eigentlich, wenn man mal in dem Rad drin ist, ist es auch normal.
Aber da reinkommen, das ist das Problem.
Das braucht Jahre Zeit und Geduld und auch wieder, ich glaube, diese nötige Bescheidenheit bzw. Zufriedenheit, Gelassenheit im Alltag, einen normalen Lebensstandard zu führen, macht das auch möglich. Aber vor allem macht es möglich, eine Familie, die zusammenhält, eine Familie, die einen unterstützt. Und Menschen, die an einen glauben. Mittlerweile sind wir 5 Leute im Team, Sprich, der Vater ist nach wie vor im Hintergrund. Unser,
ich würde gerade fragen, der ist schon nur da. Ne?
Genau. Cool. Er ist unser Betriebsmechaniker, unser
Topfrosch. Super. Nice.
Der, was die eigene Rebzüchtung und diese seinen Rebkindergarten betreut, begutachtet.
Geil.
So unser, ja, der uns aufmerksam macht, wenn vielleicht was nicht so passt oder wenn zumindest er das Gefühl hat,
ja,
das passt so nicht.
Dann sind halt trotzdem seine Babys, diese Reben.
Ja, ja, und wir konfrontieren uns schon, wir können gut miteinander, das ist schön und er lässt mich auch machen und natürlich über Generationen hat man andere Anschauungen, andere Ansätze und man diskutiert halt auch, wo er seit 2013 nicht mehr dabei ist, ich beim Weinausbau, in der Weinbereitung.
Ja.
Dort habe ich einfach ganz andere Ansätze und habe ich meine Sache durchgesetzt, wo wir ganz unterschiedlicher Ansicht waren. Heute, wenn er Weine kostet nach 4-5 Jahren, dann sagt er auch, das
kann war richtig.
Das war schon eine gute Idee.
Das ist schon, was er auch suchte und mochte. Mhm. Aber er hatte sehr viele andere Sachen gegründet, weiterentwickelt, viele Ressourcen eingesteckt, wo für ihn im Keller die Sache einfach glatt gehen musste.
Mhm.
Ja, nach einem Jahr musste der Wein aber auch trinkfertig sein.
Ja.
Sprich, hatte einen klassischen Ausbaustil und ich hatte mir zu Beginn an schon, ja, ich sag schon, den Luxus leisten wollen, dass ich sage, wenn der Wein heuer nicht fertig gärt, weil er nicht durchgärt, dann wird er schon nächstes Jahr weitergehen. Mhm. Und das war auch so. Manche Weine haben sich über 1-2 Jahre mit alkoholischen Gärung durchgezogen. Und wenn der Wein trüb ist, kommt er nicht in die Flasche. Wenn der Wein durch die natürliche Sedimentation mal sauber ist, geruchlich sauber ist, dann kommt er in die Flasche.
Mhm.
Und dann hatte ich halt das Gefühl, der Wein sollte noch liegen. Dann lassen wir ihn noch liegen. Und irgendwann werden wir ihn den Weinfreunden zeigen und präsentieren. Und dann war mir aber sehr wichtig, auch die Weine über die Grenzen hinaus zu transportieren.
Ja.
Das heißt, heute ist unser Hauptabsatz nicht mehr ab Hof, sondern schon Fachleute, Gastronomie, Fachhandel, Vinotheken, wo wir auch im Export arbeiten. Ich muss sagen, wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Feedback und mit der Entwicklung. Dennoch gibt es immer noch sehr viele kritische Stimmen.
Das glaube ich schon.
Biwi oder ja, Branner, wer soll das schon kaufen oder trinken? Mhm. Das kennt ja keiner. Und wie wir heute auch blind zu Beginn Branner verkostet haben, spätestens wenn jemand mal so einen Wein unvoreingenommen kostet, probiert, trinkt, dann versteht er erst, um was es in unserem Betrieb geht.
Ja.
Es geht nicht um Biwi, es geht nicht um Naturwein, es geht nicht um Biolandwirtschaft. Alles sind Bausteine, die essentiell sind, um halt so einen Wein nach Jahren aus unserem Keller zu lassen.
Hat dein Papa damals schon spontan vergoren oder ist dir das einfach, weil der Wein fertig werden hat, müssen einfach nicht ausgegangen?
Das ist sich zeitlich nicht ausgegangen. Er hat praktisch im Keller ist ja auch kein, ich sage immer gerne, ist ja auch kein Baschler gewesen, der da rumgebaschelt hat, sondern er hat kaum Zusätze verwendet. Sehr wohl hat er mit Reinzuchthäfen gearbeitet.
Ja, einfach damit es erledigt ist. Ne?
Filtriert und gefüllt.
Ja.
Natürlich mehr geschwefelt, als wir heute arbeiten. Bei uns im Keller heute gibt es im ganzen Ausbau gar keine Zusätze, auch kein Schwefel, gar nichts.
Ah, gar kein Schwefel mehr?
Gar kein Schwefel mehr. Schwefel kommt dann erst wenige Milligramm vor der Füllung, vor der Wein, die in die Flasche kommt, sehr wohl, weil ich das einfach vom Weinstil oder von der Weinqualität und vor allem sage ich, unseren Wein, den sollst du heute trinken können, Branner 19, aber in 10 Jahren auch noch.
Ja. Stabilität, ja.
Stabilität, wobei ich sage, diese geringe Dosis an Schwefel könnte den Wein nie stabilisieren, konservieren, sondern ist lediglich ein kleiner Schutz.
Ja.
Ja.
Und die Basis muss schon im Weinberg stattfinden.
Ja, sicher. Ich
brauche meine Konzentration, Dichte, Komplexität mitbringen. Und dort sind wir halt auch beim Thema Langlebigkeit der Weine. Da muss halt auch mal der Rebstock nicht 2-3 Jahre alt, er muss nicht 50 Jahre alt sein, aber ich sage mal, ab 8, 10, 12 Jahren kann man auch schon sehr großartige Weine machen.
Wie alt sind jetzt die ältesten Weingärten, die du stehen hast?
Du, die ältesten Weingärten natürlich sind jetzt nicht 30 Jahre und älter, sondern Solaris, 1999 gepflanzt. die älteste Parzelle. Solaris ist 95 bei uns in Betrieb gekommen, 99 die erste größere Pflanzung. Mhm. Größere Pflanzung heißt, da gehen mal vielleicht 1000 Flaschen raus. Ja. Das heißt, der Wein heißt Salt, Solaris.alt. Mhm. Und das ist ja ein Etikett aus Holz, ein besonderes Etikett, das nur in den allergrößten und besten Jahrgängen abgefüllt wird. Ah. Und ist so unser Spitzenwein und soll einfach auch aufzeigen, was die Sorte kann, mhm. was unser Terroir kann, was Biwi kann und so weiter. Nicht, wo wir einfach schon einen großartigen Wein machen. Und trotzdem will ich aber auch sagen, ist sicher ein Wein, der nicht für jeden ist, für jeden Mann ist, weil es immer ein Wein ist, der Charakter zeigt, ein Wein ist, der in der Stilistik gleich wie Bronner und die anderen Weine sind. Das sind nicht gefeilte, geschliffene Weine, das sind nicht Weine, die vielleicht 100 Punkte bekommen für jeden Führer, sondern ich denke, das sind Weine wie wir, wo wir ein hochwertiges Handwerk verfolgen, Charakter aufzeigen wollen, Jahrgangscharakteristik soll in dem Wein, in dem Jahrgang aufkommen und es soll nicht rund, glatt, geschliffen sind, sein wie so manches anderes Produkt vielleicht. Ja.
Ich habe tatsächlich gestern am Abend noch ein bisschen mit Nico Hammerl, mit dem Sommelier vom Tier, angesprochen. Ah. Und der hat auch gesagt, ich drücke euch die Daumen, dass ihr den Solaris Alt kriegt, also den Salt kriegt. Ich habe gesagt, mal schauen. Ich habe dann ganz genau erklärt, wie der ausschaut und wie er sensorisch ist, damit ihn erkennen kann, was denn der ist. Und er war unendlich begeistert, das wollte ich eigentlich dazu sagen. Der hat einfach gesagt, das war schon nochmal so ein Wein, der er umgehauen hat, der einfach nochmal zeigt, wie weit man gehen kann mit Piwi-Rebsorten. Ganz einfach. Mhm. Wie viel da geht. Das ist natürlich super cool.
Ja, freut mich. Danke für
danke, Nico.
Danke was für ist denn das Feedback, dafür, für eine Vorbereitung?
Was soll ich sagen? Ich habe nur deine Weine als Foto gesehen.
Nein, fast schon schummeln.
Nein, also bitte. Ein bisschen Vorgespräche mit dem Nico sind noch nie schummeln gewesen. Aber ja, ihr habt ja gestern, war das im Tieren?
Im Tieren, ja.
Ja, ganz genau. Und dann aber eine Vertikale gehabt. Ne? Also das war schon auch mit mehreren Jahrgängen und so weiter und so fort und alles Mögliche, was ihr da mitgebracht habt. Wie wird das aufgenommen unter Sommeliers und so weiter? Wie funktioniert das? Sind da nur viele Fragen zum Thema Basis, Piwi, wieso, ja, nein? Oder ist das schon viel weiter mittlerweile?
Du, ich denke auch so wie gestern im Tieren, das war ja eine sehr, sehr coole Verkostung mit mehreren Sommeliers und so weiter. Das Thema Biwi kennt irgendwo schon jeder. Mhm. Aber. Es sind noch sehr wenige Sommeliers, die wissen, warum überhaupt Biwi. Mhm. Weil nur das weniger Spitzen ist jetzt ja nicht das alleinige Argument. Und dass Biwi Weine, Sorten, großartige Weine sein können. Es gibt halt nicht so viele Biwi-Weine im Allgemeinen auf dem Markt.
Ja.
Und dann, wie halt vorher gesagt, auch von einer klassischen Sorte, die man vielleicht nicht so häufig am Markt sieht, hat man einen bescheidenen Horizont. Und wenn du vielleicht zweimal nicht so gut getrunken hast, dann bildest du dir eine Meinung und siehst das über das ganze Gebiet. Und da ist Biwi in einer Schublade. Und sagt, sind vielleicht meine Erwartungen auch bis heute nicht erfüllt geworden. Mhm. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, wenn ich solche Möglichkeiten habe wie gestern, wo einfach die Leute mit einem bestimmten, wie soll ich sagen, mit einer bestimmten Erwartung kommen, wenn es heißt, ja, es kommt damals Niedermeier. Und das müsst ihr mal probieren, weil da geht es wirklich um mehr. Und da kann man wirklich verstehen, in welcher Dimension das gehen kann. Und ich will nicht sagen, dass wir die besten Biwi-Weine machen, aber ich will sowohl aufzeigen, dass es cool und geil schmecken kann. Mhm. Und das hat gestern wirklich funktioniert.
Mhm. Offensichtlich.
Sehr gut.
Und das ist mir auch wichtig, nicht um den eigenen Erfolg zu feiern, aber auch Ansporn zu geben an andere Winzer-Kollegen, das nicht in der einfachsten Lage zu pflanzen.
Ja.
Mal in der mindestens in der Durchschnittslage von einem Betrieb ist auch schon mal ein guter Anfang.
Mhm.
Und wenn irgendwo ein paar Quadratmeter, das müssen nicht ein halber Hektar sein, aber vielleicht 1000, 2000 Quadratmeter in einer Topplage, um ein Barrique-Fass vielleicht mal voll zu machen, um sich heranzutasten. Und man kann halt erst ein Urteil fällen nach 7, 8, 10 Jahren.
Ja.
Weil mit jungen Reben ist sowieso schwierig. Und dann eine Balance zu finden im Keller, wie baut man das aus? Und
ja, klar, du hast halt noch nicht so viele Erfahrungswerte, wie du jetzt, wenn du sagst, ja passt, Chardonnay nehme ich jetzt als Rebsorte, dann kann ich mir halt sofort weltweit Hunderte oder Hunderttausende Exemplare auch von wirklich qualitativ hochwertigstem Chardonnay holen, mal anschauen, in welche Richtung kann das gehen, wie kann das schmecken, und habe halt dann sofort ein viel klareres Bild. Da habe ich halt eine Rebsorte, eben wie irgendwie eine autochthone Rebsorte, die es kaum mehr gibt oder so, wo ich mich näher damit beschäftigen muss, ja.
Ja, genau. Und ich denke, es gibt auch neue Möglichkeiten, neue Chancen. Natürlich, heute einen Riesling anzubauen und eine andere namhafte Sorte, ich meine, das kann jeder.
Ja, hast du eine Riesenkonkurrenz.
Ja, hast du eine Riesenkonkurrenz. Ja. Du kannst dich tausendfach austauschen, aber wo bleibt die Weiterentwicklung?
Ja.
Und die Experimentiersache, ich sage, das gibt neue Möglichkeiten, das gibt neue Chancen auch auf dem Markt Ende des Tages. Das ist jetzt nicht nur ganz, ganz wie sagen, blauäugig auf die Natur, auf die natürliche Landwirtschaft runtergebrochen. Man hat ein Geschmacksprofil, eine neue Art und Weise der Weine auch, weil man genau dort, wollte ich noch einhaken, im Keller in der Verarbeitung, wenn du so gesunde Trauben hast, ohne diese gesamten Rückstände drauf, spontane Vergärung, Moste, die werden bei uns nicht entschleimt oder vom Trub getrennt. Da bleibt alles dabei, weil da einfach so ein sauberer Trub ist, den braucht der Most, die Hefen in der Vergärung. Reduktionen oder Stinker, das gibt es nicht. Reduktionen im Wein, wie wir angesprochen, ist ein anderes Thema, was ich suche.
Ja.
Deshalb auch sehr lange Hefelagerung, aber auch weil wir nicht mit Schwefel arbeiten im Keller und so weiter. Dann suche ich
stabilisiert.
Genau, die natürliche Stabilisierung, die natürliche Konservierung vom Wein durch die Qualität und Kraft der Hefe selbst. Das ist eine Stilistik-Sache, denke ich. Viel mehr, aber mit so gesunden, vitalen Rebstöcken, Trauben in den Keller zu kommen, das ist einfach auch nochmals eine andere Basis. Mit der man da arbeiten und experimentieren kann.
Was ich noch fragen wollte, wenn wir nochmal zurückgehen auf dieses ganze Thema, wie sich das Piwi-Thema entwickelt, was wir jetzt gerade schon andiskutiert haben, inwiefern würdest du sagen, hat auch die ganze Naturweinbewegung dem Thema geholfen oder würdest du das nicht so sagen? Weil mein Gefühl ist, dass die Naturweinbewegung halt ein bisschen dieses so schmeckt Rebsorte XY ein bisschen weggebracht hat, weil die Sachen eh komplett anders vinifiziert werden und es nicht mehr um die Rebsorte per se so geht wie in der Klassik. Hilft es denn am Piwi-Rebsorten auch, dass ich dann leichter mal zu sowas greife?
Mal vielleicht so vorweg, der Großteil der Piwi-Weine am Markt, auch wie sie in Süditalien ist, sind schon sehr, sehr klassisch vinifizierte Weine. Man findet viel mehr klassisch ausgebaut, aber auch klassisch angebaut, nicht mal Bio. Piwi-Weine, was ja auch okay ist, aber ich denke, das ist wirklich eine sehr persönliche, betriebsindividuelle Sache. Natürlich sehe ich es schwierig oder herausfordernd auch am Markt, wenn du eine neue Sorte hast und die machst nur als Orange-Wein, wo du schon mit meisten vergorenen Weißweinen in der Nische von der Nische bist und dann ist es noch eine Sorte und Piwi und so weiter.
Extra Nische.
Ja, das ist vielleicht schon sehr speziell, auch wenn es sehr gut sein kann. Das ist für uns ein sehr wichtiger Wein, auch von der Produktionsgröße ist der Wein Abendrot. Abendrot ist reinsortig Souvenir Gris. Je nach Jahr 3 Monate lang auf der Maische. Richtig, wirklich toller Orange Wein, den ich seit 2012 mache. Und Souvenir Gris hat einfach ein unheimlich großes Potenzial. Vom eleganten Weißwein bis hin Rotweinbereitung, weil die Gerbstoffe, die Feinkörnigkeit, die Geschmeidigkeit das zulassen. Natürlich bedienst du da einen speziellen Markt, auch der klassische Sommelier kauft es wahrscheinlich nicht.
Aber das heißt, du würdest sagen, die die ganze Naturweindynamik bringt jetzt den meisten Piwi-Produzenten gar nicht so viel, weil die eh viel mehr in der Klassik verhaftet sind quasi.
Oder der Piwi-Rebsorten ja. generell.
Ja, ich denke schon, dass das jetzt nicht unbedingt für die Entwicklung der Piwi-Sorten vorteilhaft ist.
Okay.
Ich denke eher, dass sogar klassisch arbeitende Betriebe, es gibt auch in Südtirol ein paar wenige größere Betriebe, auch klassisch ausgerichtete Betriebe, die Piwi-Wein auf den Markt bringen. Mhm. Ich denke, dass die einfach rein von der Stilistik, von der Weinidee, wie deren Hauptsortiment auch, die Weine so gemacht werden, dass sie das breite Publikum ansprechen und somit einfach schneller eine bestimmte Marktakzeptanz oder Reichweite haben, als wie wir in unserem kleinen handwerklichen Tun und sein. Zudem sind halt auch, ist wirklich zu sagen, es sind bestimmte auch dynamische Vereinigungen, ich meine, das ist sehr, sehr schade und tut mir auch leid. Zum Beispiel Demeter Italien verbietet den Anbau von Piwi. Die sind gegen Piwi.
Aber wieso?
Das macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, das wieso kenne ich nicht. Aber es gibt halt dort auch innerhalb der Vereinigungen Entwicklungen, wo das boykottiert wird.
Selten habe ich was gehört, was weniger Sinn macht.
Ja,
ja, das ist halt, wie weit wir oft weg sind von der Landwirtschaft.
Ja.
Wir sind oft so in der Lobby wieder, weißt du, enge Denken. Ja, vielleicht kann einer sagen, ich habe Angst, dass klassische Sorten verdrängt werden und dass autochthone Sorten verdrängt werden. Niemand sagt, und ich bin der Letzte, der sagt, Piwi soll anders verdrängen. Nein, es kann niemand anders sein.
Ja.
Vollkommen.
In der Lage, wo vielleicht wirklich Piwi Sinn macht, mache ich Piwi und in einer anderen nicht. Es gibt Zonen mit klassischen Sorten, wenn ich an Sizilien denke, auch nicht überall. Oder bei uns in Südtirol, bleiben wir dort, im Finchgau. Dort ist wenig Niederschlag, wenig Regen, viel Wind.
Ja.
Dort vielleicht baue ich
kein
auch
Problem.
Nicht. Oder auch nur vielleicht in bestimmten Zonen. Aber
aber dass du es verbietest, das macht ja wirklich, also das Verbot oder auch nur dieses generelle Ausschließen ist
das
ja...
Das Ausschließen, ja, ich denke, das
du bist als Demeter eh schon in einer ultimativen Nische und dann sagst du, in der Nische schließe ich auch noch irgendwas aus, um die Nische noch kleiner zu machen.
Oder? Nicht nur das, also auch eines der Grundprinzipien von, ich würde es gar nicht sagen Demeter, aber von der biodynamischen Landwirtschaft ist natürlich, abgesehen vom Kreislauf und so weiter, auch, dass du weniger von allem verwenden musst, was irgendwie von außen zukommt. Weniger an allen Pflanzenschutzmitteln in irgendeiner Form.
Ja.
Wieso sollte denn was ausschließen, was mir das ermöglicht?
Genau, wir reden.
Also, ich weiß nicht, ob jetzt
da
wieder wegkommt davon, weil es ist irre.
Ja, und wir reden nichts anderes über natürliche Pflanzenzüchtung.
Genau.
Na, das ist über das haben wo glaubst du, kommt der Chardonnay her? Also immer.
Ja, genau. Jede Rebsorte. Also.
Jede Rebsorte ist eine Kreuzung oder ist aus Kreuzungen entstanden. Jede.
Was und ist denn das?
Bei einigen auch namhaften bekannten Kreuzungen, wie ein Kärner, wie ein Müller-Thurgau, wie.
Na, eben.
Das sind alles Kreuzungen.
Nicht? Und das sind auch ein Chardonnay. Unendlich alt. Also, ja,
das sind auch keine Kreuzungen, die zufällig entstanden sind, sondern das ist auch bewusst ausprobiert worden.
Ein Chardonnay ist eine Zufallskreuzung,
aber
auch
eine Kreuzung.
Und eine Piwi-Sorte ist halt nicht eine Zufallskreuzung, wie ein Kärner, wie ein Müller-Thurgau und auch andere Sorten. Oder in Italien bekannt vielleicht der Lingrocia Manzoni.
Mhm.
Oder es gibt auch viele andere. Und ja, was spricht dagegen?
Absolut.
Im Gegenteil, deswegen muss ich immer wieder schmunzeln, wenn ich mit Schweizer Kollegen spreche, die dafür sogar noch Geld bekommen.
Ja.
Na, eben. Das ist so.
Das, ja. Und ich sage, wenn du was, ich meine, das ist gleich wie bei Photovoltaik. Das wird so stark gefördert, weil es einen bestimmt wissenschaftlich nachgewiesenen umwelttechnischen Vorteil bringt.
Ja.
Mittlerweile hat sich die Fläche so groß ausgedehnt, dass es auch ohne Förderung attraktiv wurde oder möglich ist. Und ich sage, wenn man Piwi-Sorten gut findet oder das politisch auch fördern möchte, weil sie offensichtlich bestimmte Vorteile mitbringen, ich will jetzt nicht sagen, dass man eine Förderung bekommen muss als Winzer, aber dann kann man Anreize schaffen,
dass sie
eher das als wie das andere Pflanzen.
Naja, blöd war es nicht. Also gerade wenn du eh frisch auspflanzt und ja, du überlegst, was möchte ich ja machen, dass zumindest, also ich meine, einmal der edukative Aspekt erfüllt wird, ne? So dieses, es gibt das und das, aber wenn du vielleicht da eventuell Probleme haben könntest in so einer Lage, weil du hast wenig Wind, du hast viel Niederschlag und so weiter und so fort, wie wäre es dann mit einer Piwi-Rebsorte? Mhm. Also alleine, dass einmal alle Möglichkeiten aufgezeigt sind, ja, ist schon mal nicht so schlecht, meiner Meinung nach. Und dass dann ein Verbot ja auf die Rebsorten fällt.
Ja, vor allem, also, komm.
Irre.
Ja, absolut. Ja, ja. Nicht in diese kleinen Strukturen und kleinen Vereinsstrukturen und sonst das dann auch noch immer mit irgendwelchen Verboten arbeiten. Das ist generell ja einfach völlig blödsinnig.
Absolut.
Ja, ich sage, solange alles irgendwo in einem natürlichen Rahmen ist und was man heute vielleicht für einen klassischen Zuhörer oder jetzt nicht Pflanzenbau kennt und so. Wir haben es zwar angesprochen, wie Piwi-Sorten entstehen, aber da passiert nichts im Labor.
Ja,
also nicht
voll
im Labor zusammengestellt, wie die neue Cis-Genetik, beziehungsweise wo man halt wirklich Gene verpflanzt, wo man auch diskutieren kann, aber das ist eine andere Art der Züchtung. Das hat mit Piwi nichts zu tun.
Genau, voll. Deswegen war es mir wichtig, einmal das durchzudiskutieren von vorne bis hinten, wie denn sowas entsteht und wie auch dein Papa da zum Beispiel rangegangen ist an das ganze Thema, weil das gefühlt auch wenig Wissensstand es da gibt in der ganzen Szene.
Ja, das ist schon eine viel Unwissenheit da, ja, definitiv.
Ja, deshalb denke ich, ist wichtig, darüber zu sprechen, zu sensibilisieren, zu verkosten.
Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, mal ganz am Anfang, weil so führst du halt die Leute ran an das Ganze. Einfach mal sagen, wo es geht.
Ja.
Das ist schon einfach ganz, ganz essentiell. Und gerade das Blindverkosten bringt dort halt einfach meiner Meinung nach extrem viel. Also gerade wenn es ein paar so Weine da irgendwo zwischendurch einmal wieder drunter mischt, du siehst halt dann schon, was möglich ist.
Ja.
Und wie
das
Ganze aufgefasst wird, wenn man nicht weiß, es ist Piwi.
Richtig.
Faszinierend. Aber Thomas, wir haben vorher so ein bisschen über die Rebsorten geredet, die es bei euch am Betrieb gibt. Einerseits natürlich das Thema Solaris mit dem ältesten Weingarten quasi. Bronner, was ist denn die stärkste Rebsorte vertreten bei euch?
Also daher, dass wir in den letzten 12 Jahren von 2 auf 5 Hektar Rebfläche gewachsen sind, zwischen 300 und 700 Meter Meereshöhe sich diese 7 Parzellen befinden, haben wir eigentlich mittlerweile schon ein Drittel jeder Sorte, ich sage plus minus.
Ah, ja.
Es ist vielleicht Solaris ein bisschen mehr, vielleicht 35-40% knapp und danach teilt sich zwischen Bronner und Sauvignon Gris auf. Ein bisschen aromatische Sorten wie Muscaris, wo wir so einen gemischten Satz machen, auch der von der Hofparzelle stammt. Sonnrein heißt dieser Wein und ist mehr in diese Bouquet-Richtung. Und Weinsum ist für mich ein sehr, sehr wichtiger und spannender Wein. Sum ist unsere Visitenkarte, sage ich immer. Sum steht für unsere Weinstilistik, Weinidee, weil er beinhaltet alles.
Mhm.
Das heißt, 7 Parzellen von allen Höhenlagen, von allen Parzellen werden dort Trauben verwendet. Unsere Hauptsorten, Bronner, Solaris, Sauvignon Gris, die Sorten rein getrennt in die vorwiegend Eichenfässer für ein Jahr liegen, reifen und nach einem Jahr findet die Kavitierung im Stahlfass mit Feinhefelagerung statt und ist der erste Wein, der immer nach 24 Monaten jetzt rauskommt und so der jüngste, frischeste Wein ist, der einfach den vorletzten Jahrgang aufzeigen soll, wo man über den Jahrgang reden kann und vor allem, wo man jetzt nicht eine Sorte und eine Lage im Vordergrund stellen will, sondern vielmehr eine. Ja.
Damit lernt man eigentlich euch kennen.
Genau,
oder
die
kennen, der Stilistik.
Genau, und das ist ein Wein, der auch seine Mineralität, auch vom Ausbau und von der Weinqualitativen Seite gleichwertig ist wie alle anderen, aber vom Ausbau und von der Begleitung ein wenig anders betreut wird, sprich einfach weniger lang in der Flasche reift, bevor er rausgeht, aber einfach einen Zugang schaffen soll. Und ein unkomplizierter Wein sein soll, der vom klassischen Weintrinker bis hin zum Naturalweintrinker, auch von der Weinbar, die im Glasaufschrank arbeitet, bis aber auch zum Sternrestaurant, was sage ich, aber auch einen guten Wein in einem Preis-Leistungs-Verhältnis, wo auch Glas und Weiß oder in der Menübegleitung arbeiten kann, weil es ein Wein ist, der eine delikate Frucht hat, eine Feinfruchtigkeit, eine schöne, langanhaltende Textur, wo du aber zu zweit eine halbe Stunde Oder nicht mal ist die Flasche leer.
Ja, sehr gut.
Schon ein Wein mit Anspruch. Es ist nicht ein banaler Gluglu-Wein oder easy drinking Wein. Der Anspruch ist schon höher. Er ist schon angelehnt von der Qualität, Stilistik, wie die anderen Weine, die einfach mehrere Jahre in der Flasche noch reifen.
Ja.
Aber mit vielleicht einer Stufe mehr Leichtigkeit.
Aber es zeigt schon, wie konsequent du bist, was die Zeit angeht, die deine Weine brauchen, wenn der Einstiegswein nach 24 Monaten rauskommt.
Ja.
Also. Ja, weil ich glaube, wir unterliegen auch dem Druck, muss ich auch sagen. Es ist nicht alles nur rosig. Nicht? Wir unterliegen auch dem Druck, dass Biwein nicht gut ist. Auch wir, wo wir, ich würde schon sagen, international kennt man Thomas Niedermeyer, wer in dieser Weinrunde halt dabei ist, aber mir ist einem schon wichtig, wenn der Wein rauskommt, dass er gut ist. Und das erfordert halt mit so einem Ausbaustil nochmals mehr Zeit, als jetzt vielleicht mit einer klassischen Vinifikation. Und nachher, insofern, wie vorher gesagt, dieser Druck, dass der Wein sauber ist, hat mich halt veranlasst, auch in die Zeit zu investieren. Weil ich das... ich kann das eigentlich nicht mehr hören. Papi, Wein, schmeckt nicht.
Yeah.
Nach über 30 Jahren ist man einfach abgestumpft. Und
ja, sicher.
Mittlerweile kann ich mal sagen, der schmeckt mir besser wie der andere. Klar, ist subjektiv, aber schmeckt mir nicht. Geht bei mir rein und raus und passt. Dann weiß ich, wem ich vor mir habe. Passt. Ohne das jetzt negativ zu meinen, aber dann weiß ich, wie weit ein Horizont ist.
Ja.
Und wenn du ein intelligenter Konsument bist oder Gast, dann befasst dich vielleicht. Und sonst passt auch, dass wir beide nicht Zeit verlieren. So.
Ja. So, das glaube ich.
Egoistisch, wo ich sage.
Ich glaube, du kannst nicht jedem die Welt erklären. Und, das, also.
Und früher muss ich sagen, früher, vor Jahren, wollte ich erklären und sagen und schauen und hin und her und sagen, passt mittlerweile, bin ich so weit, wo ich sage, ich muss niemanden missionieren, ich muss niemanden. Aufzeigen, wie gut es sein kann, weil ich einfach heute schon die Selbstsicherheit habe und auch dank Verkostungen, die auch wieder wie gestern, nicht? Das ist schon eine Bestätigung. Auch wieder,
ja, sicher.
Wo, ich glaube, das braucht jeder Mensch.
Das ist sicher.
Klar. Na, ganz ohne Bestätigung funktioniert gar nichts, meiner Meinung nach.
Ich glaube schon an mich nicht, aber wenn, wie bei Vaterszeit, wo alle dagegen reden, weiß ich nicht, ob ich so lange standhalten würde. Und deshalb passt es sehr gut, wenn dann coole Leute sagen, die ich bis gestern nicht kannte, wie Nico, kannte ich auch.
Yeah.
Das ist nicht ein Freund, der sagt, ja, du machst einen coolen Job. Der sagt, weil es ihm schmeckt.
Genau.
Und das tut gut. Und das sind halt auch die Loren, die ich einhole, wo ich sage, wenn ich morgen wieder im Weingut stehe, oder...
Ja, das ist Motivation ohne Ende.
Das ist Motivation, wo ich halt auch wieder sage, wo das einfach in mir... mich anspornt, wo ich wieder Energie tanke, so wie ein Akku, wo ich vollgeladener in Weingut stehe und sage, das ist eine coole Tour gewesen, das hat sich ausgezahlt, nach Wien zu kommen, sich mit Leuten zu treffen, die einfach neugierig sind und denen auch das schmeckt.
Ja, sicher. Du bist jetzt am Wochenende nur bei der Charaktere, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Ist es das erste Mal, dass du dort bist?
Also wir sind als Weingut heuer das zweite Mal dabei. Letztes Jahr war Lou alleine dort vor Ort, weil ich verhindert war auch. Und Luisa betreut vor allem auch den Export und die sozialen Medien. Ist aber genauso wieder dann im Weinberg und im Keller unterwegs und bei Weinverkostungen. Und dann ist auch noch Davide, der mehr den italienischen Markt betreut und im Keller und Weinberg steht. Und Marlene, meine Frau, wir haben vier Kinder, vier kleine Kids. Sie betreut haben noch die ganze Administration. Und,
mehr ist genug Jobs.
Schlecht,
wie gesagt, der Vater ist mehr draußen. Die Mama, die alles zusammenhält, im Sinne, mittags kommen wir alle zusammen und essen. Am Mittagstisch bei Mama und deshalb das nochmals zurück zum ganzen Team. Und dazu kommt jetzt unser neues Projekt, ganz neu, was noch die wenigsten wissen. In Kürze, sprich nächstes Jahr, wenn alles gut geht, wird bei uns ein Farm-Restaurant eröffnet.
Oh, ein sehr cool.
Wo wir einfach den Kreislauf schließen möchten, daher, dass wir auch ein bisschen Ackerflächen beziehungsweise, wie vorher gesagt, wir bauen neben Wein auch andere Sachen an und wollen einfach diesen Gästen, die sich den Weg auf sich nehmen, zu uns herzukommen, mit Wein und Gerichten, die auf dem Hof wachsen, anbieten, verwöhnen und eintauchen lassen in eine Geschmackswelt, die sie vielleicht halt nicht überall bekommen.
Ja.
Und das Projekt wird mitbetreut mit meinem Bruder, der seit über 20 Jahren als Koch unterwegs war in der Weltgeschichte.
Perfekt. Dafür hat man viel Geschwister,
damit irgendeiner kann das schon,
was man braucht.
Genau. Und auch meine Schwägerin, die mit einsteigt und die Familie, die im Hintergrund auch mitarbeitet und das Projekt mit unterstützt. Und somit sage ich, das Schönste ist, wenn Gäste das live erleben. Weil auch auf Charakter zurückzukommen zur Messe, ich bin gespannt, wie das diese Tage wird, aber ich war ja schon auf vielen Messen, ich erwarte mir jetzt nicht ganz viel anderes, auch wenn ich vieles gehört habe, dass es schon ein toller Event sein wird. Das Schöne von einer Messe ist, vor allem solche Messen, jeder Winzer hat den gleich großen Tisch, die gleiche Kulisse, ist insofern neutral. Aber man hat selten die Zeit, sich mit einem Gast länger auseinanderzusetzen und vor allem einem Besucher das wirklich bildlich zu erklären, was man macht. Und dann steht halt nur das Etikett, die Sorte, ich dahinter und muss dann alle Gäste zufriedenstellen, im Sinne Wein einschenken. Es fehlt oft die Zeit zum Sprechen, zum Austausch. Ja. Und dann ist halt oft schwierig, diese Idee rüberzubringen.
Ja,
das stimmt schon.
Das war so das wäre meine Grundfrage gewesen, dieses braucht es für Piwi-Sorten einfach mehr Raum zum Erklären, zum Besprechen als eine Messe?
Ja, ganz klar.
Sicher.
Weil unter der Sorte selbst kann sich keiner was vorstellen.
Eben.
Und dann zu unserer Idee, wir werden ja immer wieder gefragt, wieso und wann habt ihr angefangen?
Ja, genau.
Und das Wieso finde ich aber auch sehr wichtig.
Ja.
Weil es ist nicht... Ich finde es cool, dass heute mehr und mehr Piwi schon Weine und das mehr im Alltag, im Gesprächskontext erwähnt wird. Aber bei uns ist es halt nicht, weil es vielleicht langsam, sagen wir mal, ein Trend wird oder eine Mode. Oder ich denke, wie auch Bio, sollte auch Piwi keine Mode werden. Wo ich das beim Naturwein weiß ich nicht, was ich denken soll. Ich finde es... hat es so einen Hype, zum Teil ist eine bestimmte Stadt ist schon wieder weg.
Ja, genau.
Oder, so, ich finde, das hat viel mehr mit einer langjährigen landwirtschaftlichen Entwicklung zu tun und Planung, als wie einem Trend nachzugehen.
Korrekt,
ja. Ja, es ist einfach ein Thema, das Diskussionsbedarf hat nach wie vor.
Ja, klar.
Deswegen.
Du musst halt in die Tiefe gehen.
Stimmt. So. Aber auf der Charakter findest du dann eh wieder viele Leute, die es halt sehr interessiert.
Stimmt, dafür hast du ein sehr gutes Publikum, das grundsätzlich tiefes Interesse mal hat.
Ja.
Und
für
wo
mehr
du halt zumindest einmal diesen Erstkontakt herstellen kannst.
Genau.
Die halt einmal zumindest einmal das im Glasl gehabt haben und sagen,
oh, wow.
Schmeckt eigentlich geil.
Ja.
Und das ist ja schon mal, glaube ich, viel mehr kannst du auf einer Messe, glaube ich, eh nicht machen.
Nein, das ist eigentlich
mehr
das
Zeit
Ziel,
hast
ne?
nicht.
Nein, eben.
Ja.
Nein, Neugierde zu schaffen.
Ja, genau.
Und
erster Zugang halt.
Erster Zugang, Inspirationen zu holen.
Ja.
Und deshalb freut es mich, dass ich auch mit Lou hier bin, weil dann auch ich Zeit habe, selbst Kollegen zu besuchen,
Sachen
zu verkosten.
Ja, voll. Es ist schon besser zu zweit als alleine.
Ja, die sage Messe ist für mich jetzt nicht nur Neukunden oder bestehende Kunden zu betreuen, sondern auch mich mit Winzer-Kollegen auszutauschen.
Mhm, klar.
Und über den Tellerrand hinauszuschauen, sage ich.
Ja. Ja, es macht schon immer Spaß, ne?
Ich wollte noch auf eine Besonderheit eingehen, über die wir noch nicht geredet haben, nämlich klimatischer Natur, die Eislöcher.
Ja, die Eislöcher übers Mikroklima habe ich ja vielleicht noch nichts oder nur gestreift, das Wort. Die Eislöcher sind zum einen ein Naturbiotop, ein Naturschauspiel, ein Natur 2000 Gebiet, sprich eine geschützte Zone im Wald, der direkt an unseren Weinbau, Solaris Weinberg, grenzt. Und am Fuße des Ganberges befinden sich riesig große, massive Steinblöcke, Geröllmassen, wo am Fuße der Eislöcher bzw. am Bergsturz so ein kleines Tal sich befindet, wo einfach diese Kaltluft liegen bleibt, so wie ein Kaltluftsee. Mhm. Und ja, auch im Hochsommer haben auch wir tagsüber 3, 4, 35 Grad Hitze. Mhm. Und wenn man in diesen Eislöchern eintretet, das ist jetzt nicht ein Loch, sondern wirklich eher ein kleines Tal, dort sind 20, 25 Grad weniger.
Das ist komplett arg.
Nicht, es sind 20, 25 Grad, sondern 25 Grad weniger.
Das ist wie ja irre. Fast 2000 Meter Meereshöhe. Dementsprechend ist die Vegetation und der Flora, Fauna ganz anders wie 50 Meter entfernter.
Oh. Das ist schon irre. Und das ist einfach mitten im Weingarten quasi, oder?
Ja, das ist angrenzend zu unserem Weingarten. Ja. Erster ist ein Mischwald und dann diese Eislöcher von uns zu Fuß, 10 Minuten, Viertelstunde bist du dort. Und wenn du aber durch unseren Weingarten gehst, spürst du vom Wald raus auch diese Kälte, die auch das Mikroklima verändert. Und deshalb haben wir auch in dieser Nähe den Solaris gepflanzt, weil es die frühreifendste Sorte ist und dementsprechend sie auch sehr gut oder sogar besser mit diesem kühleren Klima das sogar sucht oder braucht. Zudem für das Klima und für die Klimaveränderung haben wir sehr viele Mikroelemente oder Makroelemente auch im Weinberg, wo wir auf der Hofparzelle die 2 Hektar Weinbaufläche umfasst, über 300 Bäume, Sträucher, Heckenpflanzen, hochstämmige Bäume gepflanzt, einige erst in den letzten Jahren, einige sind schon über 10 Jahre alt, aber wo wir einfach einen Weingarten haben, wo sehr viel andere Pflanzen neben Wein wächst, die zum einen wie Regenschirme dann auch den Weinberg beschatten sollen, kühlen sollen. 2 Meter hohe Laubwände im Drahtrahmen, sprich hohe Laubwand heißt mehr Bodenbeschattung, kühler im Boden, hohes Gras, um auch mehr Kühle zu erzeugen. Mhm. Und vor allem arbeiten wir schon zwischen den Rebzeilen mit Einsaaten seit über 20 Jahren, über 30 Jahren, alternierend, abwechselnd, nicht jährlich, sondern je nachdem, wie es das Wachstum abverlangt, wo wir da verschiedene blühende Pflanzen und Leguminosen und andere Sachen in diesen Einsaaten anbauen, ja.
Mm-mm. Ja, wie schon gesagt, das sind diese Social Media Fotos, die ich im Kopf habe, glaube ich. Die sind, glaube ich, von dem Weingarten.
Okay, ja.
So ein bisschen Paradise.
Ja, ich sage, Landwirtschaft muss diverser werden. Mm. Wir als Betriebe müssen diverser werden. Mm. Was mache ich schon mit dem 100. Chardonnay? Ich sage auch, die Vielfalt ist sehr, sehr wichtig, sehr für das Gleichgewicht. Mhm. Ich denke aber auch für den Markt, der freut sich auch. Und als Betrieb und für ein Team und die Mitarbeiter ist es eine Bereicherung, wenn es nicht nur immer um dasselbe geht.
Ja, fair enough. Sicher. Mhm. Es macht halt auch mehr Spaß, wenn du unterschiedliche Sachen den ganzen Tag hast, mit denen du zu tun hast. Ja.
Stimmt, genau. Ja. Sehr gut.
Sehr schön.
Die letzte spezifische Frage ist gestellt. Wir haben nur eine letzte nur an die Thomas. Und die wäre, wie schaut es aus, wie geht es weiter in der Zukunft? Du hast jetzt schon ein kleines Projekt vorher angeteasert zum Thema lokal am Hof direkt. Mir würde das vielleicht sogar zweigeteilt interessieren. Einerseits, was ist die Zukunft vom Thema Piwis? Also wie würdest du das gerne weitergehen sehen? Und was ist dafür notwendig? Und andererseits, wie geht es weiter bei euch am Hof?
Ja, also seit ein paar Jahren, dass ich auch Präsident von Piwi Südtirol bin, natürlich bin ich sehr gewollt, auch dort etwas weiter zu bewegen oder Zeit, dem Zeit zu widmen, damit sich dieses Thema und diese Sorten etablieren, integrieren und dass man vielleicht auch nicht mehr so viel nur über Piwi spricht, sondern einfach über Solaris oder über einen Bronner. Mhm. Und auch hier in 10 Tagen haben wir in Südtirol am 28. Mai einen Tag, wo wir genau diese 2 Sorten, denen Sorten, die 15 Jahre wären, Bronner und Solaris, einen Tag widmen mit Fachvorträgen, mit Vertikalverkostungen, Masterclass-Verkostungen, wo wir über 40 Weine haben werden von verschiedensten Winzer, von Südtirol und darüber hinaus. Sprich, wirklich einfach das Thema Biwi langsam aus den Kinderschuhen ein bisschen rauszubringen und das einfach, dass es auch mehr in die Breite, wirklich auch mehr in die Masse geht. Sehr wichtig auch dazu zu sagen, dass wir hoffentlich, ja, in Kürze, vielleicht falsch gesagt, aber in den nächsten Jahren auch die ersten Biwi-Rebsorten in Italien und Südtirol als DOC-Sorten zugelassen bekommen, wo wir uns halt einsetzen, weil das einfach ein sehr wichtiges Thema ist. Für mich vielleicht weniger heute als kleiner Betrieb, aber für viele Betriebe ist es sehr essentiell und persönlich freut es mich auch, wenn ich Südtirol ausloben kann, aktuell in der Welt auf meinen Etiketten und Kartons. Gibt es das Wort Südtirol nicht, weil es streng verboten ist.
Ja.
Und deshalb, ich hoffe, dass wir dort auch einen Schritt näher kommen, um auch politisch das Thema ein bisschen zu öffnen oder dass wir dem uns annähern, wie auch klassische Sorten. Und ja, auf dem Hof selbst, was soll ich sagen, ich stehe mittel im Leben. Und ich habe jetzt 12 Jahrgänge im Keller gebracht. Ja, vielleicht, ich hoffe, dass es gewollt ist, dass ich vielleicht noch, ja, vielleicht 20 Jahrgänge im Keller bringen darf. Und natürlich freut es mich, wenn vielleicht eine meiner 4 Töchter irgendwann nachkommen wird oder die Begeisterung findet. Aber wichtig ist mir, und das will ich auch gesagt haben, wie jeder Beruf, vor allem auch Winzer zu sein, das muss man mit Freude machen.
Yeah.
Und das muss einem Spaß machen. Es freut mich natürlich, wenn einer mit Motivation und Elan das weiterführen möchte. Und ich freue mich wirklich sehr auf das neue Projekt mit dem Hofrestaurant.
Ja, es klingt so richtig.
Ja, absolut. Ich muss schon notieren. Also, ja. Nächstes Jahr Südtirol.
Ja, auf jeden Fall.
Wo man einfach bei uns herkommen kann und sagen, lass uns eine Flasche trinken, 2 Häppchen essen und dann geht es weiter zu den Eislöchern.
Ja.
Yes. Wir sind in einem tollen Wandergebiet und auch Radgebiet. Und oder lass uns hinfahren, mittags oder abends, und lass uns einfach einen schönen Abend verbringen, mitten in der Natur, im Garten, im Freien oder im Winter innen drin im Lokal, wo wir einfach lokal, gut, traditionell essen, keine Gourmetküche. Es soll gutes Essen sein mit hochwertigen Grundprodukten. Und that's it. Guter
das
Wein,
klingt perfekt.
Gute Luft. Das Zwitschern der Natur und den Vögeln.
Herrlich.
Hören, ja.
Jetzt das bin ich eifersüchtig, dass ich nicht am Montag auch nach Südtirol fahren kann, aber richtig, gut, darüber muss ich hinwegkommen.
Aber perfekte Schlussworte, ich glaube, jetzt sind alle, die zuhören, auch eifersüchtig und wollen einfach nur nach Südtirol.
Ich glaube auch.
Perfekt. Ja, ja, vielen herzlichen Dank.
Danke euch vielmals für die Zeit,
danke
den
dir.
Raum, den danke ihr mir gegeben habt heute.
Hat extrem viel Spaß gemacht.
Ja, und war sehr, sehr spannend, voll, dann einmal einen viel tieferen voll Einblick zu kriegen.
Ja, damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Danke an euch natürlich auch fürs Zuhören. Wir freuen uns wie immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Wie immer bitte aufpassen, dass ihr es uns nicht beiden schickt, sonst ist es keine Überraschung mehr. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen auf Apple Podcasts und auf Spotify. Da könnt ihr uns auch folgen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Koffer. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.